Tag zusammen. Willkommen zum Stahlwerk Doppelpass. Hallo. Ja, die Bayern. Die Bayern sind auf dem Vormarsch, sprich zehnmal haben sie jetzt schon gewonnen und würden das weitermachen, wenn ich zufälligerweise Winter- und WM-Pause wäre. Überragend haben sie gespielt, ähnlich wie das die Leipziger gemacht haben. Auch sie sind auf dem Vormarsch, sind jetzt Zweiter in der Tabelle. Zwei tolle Mannschaften, die offensichtlich auch mit dem Trainer alles richtig gemacht haben. Nämlich Marco Rose, ja, da weinen sie jetzt in Dortmund, kann ich mir vorstellen. Denn wir machen uns wirklich ein bisschen Sorgen um Borussia Dortmund. Denn sie haben jetzt zwei Spiele schon in dieser Woche verloren. Und das am Ende dieser Spielzeit 22, das ist kein gutes Omen für die Zukunft. Und da fragt sich natürlich der eine oder andere, war das denn überhaupt nötig mit Rose und was ist eigentlich mit Terzic? Erreicht er die Mannschaft noch, wie sie kennen das Spielchen? Auch darüber werden wir reden. Wir haben auch Hertha, da machen wir uns auch große Sorgen. Die haben zwar gewonnen gegen Köln 2:0, aber irgendwie, sie haben ja unfassbar viele Miese auf dem Konto. Wie soll das da weitergehen, fragen wir uns. Wir machen uns auch Sorgen um die Schiedsrichter, denn sie haben Nachwuchsprobleme, auch in den unteren Ligen, in den Amateurligen. Und sie sind natürlich in dieser unfassbaren VAR-Klemme, nennen wir es mal so. Um das alles zu besprechen, wollen wir das jetzt tun, mit unter anderem mit zwei Männern aus Berlin. Der eine war 25 Jahre in der sportlichen Führung von Hertha BSC und der andere ist der Schiri-Boss. Wir begrüßen Michael Preetz und Lutz Michael Fröhlich. Hi von Adel und Bent. Mit dem unfassbaren Song Berliner Luft. Lutz, Michael, komm hier in die Mitte. Ja, willkommen, meine Herren. Michael, wir haben von dir ein Bild von 2020. Das schauen wir uns mal an. Da stellen wir fest, ein unfassbar toll sortiertes Bücherregal. Großartig. Bist du jetzt auch sortiert? Du hast gesagt, du hättest alles analysiert, du hast reflektiert. Bist du jetzt frisch und für neue Aufgaben bereit? Nach so langer Zeit bei Hertha?
Absolut. Ich glaube, es war eine Zeit, die ich gebraucht habe nach 25 Jahren in einem Verein. Alleine schon, um Abstand zu gewinnen, natürlich inhaltlich, aber auch, wie du gesagt hast, um zu reflektieren, um zu analysieren und auch um die Dinge für mich abzuschließen. Mhm. Ja, ich glaube, ein großer Unterschied zu damals ist auch, ich glaube, dass ich heute deutlich erholter aussehe. Das war auch wichtig nach so vielen Jahren.
Und dann sind wir mal gespannt, ob du auch Tacheles reden kannst.
Ja, dann schauen wir mal. Haben wir ja ein bisschen Zeit.
Da haben wir Zeit für und werden sie uns auch nehmen. Ähnlich wie für die Zuschauer. Und Lutz Michael, weißt du eigentlich, dass du ein großes Glück hast? Du hast das große Glück der frühen Geburt.
Okay, ja.
Weil ja, du hattest auch keinen VAR, als du aktiv warst auf der Wiese, oder?
Ja, deswegen sehe ich wahrscheinlich auch deutlich unentspannter aus als Michael im Moment. Ja.
Es gibt viel zu besprechen, auch für und mit den Schiedsrichtern. Unsere weiteren Gäste begrüßen wir auch recht herzlich. Chefreporter von Sport1, herzlich willkommen, Kerry Hau.
Guten Morgen.
Wir begrüßen ein Geburtstagskind in unserer Runde, man darf es sagen, 33 Jahre jung, vom Kicker Carsten Schröter-Lorenz. Herzlich willkommen, herzlichen Glückwunsch. Wir begrüßen den Sportchef Bild West, herzlich, Michael Markus.
Morgen.
Und wir begrüßen den Experten der Experten, Stefan Effenberg, hallo. Und in München scheint die Sonne. Und wenn sie nicht scheinen würde, würde sie jetzt aufgehen mit Jana Wosnica.
Wunderschönen guten Morgen. Ja, wir wollen eine kleine Zeitreise machen und zwar genau in den Dezember 2022 und zu Borussia Dortmund. Dort wurde da zu dem Zeitpunkt Favre entlassen, Terzic übernahm und das war der Beginn einer ganz schönen Erfolgsstory. Es waren 45 Punkte in 23 Bundesligaspielen, die Qualifikation für die Champions League und natürlich vor allem, wir sehen es hier, der Pokalsieg gegen RB Leipzig. Danach folgte allerdings ein Jahr als Schattenmann von Marco Rose für Terzic oder jetzt im Nachhinein könnte man auch sagen, er wurde ein Jahr geparkt auf der Position des technischen Direktors, denn zur Saison 22/23 übernahm er dann wieder, rückte wieder vor in die erste Reihe und wurde wieder Cheftrainer, weil Marco Rose gegangen wurde. Die Trennung übrigens erfolgte, als der BVB Vizemeister wurde. Darüber würde man sich gerade in Dortmund, glaube ich, freuen, wenn man diese Probleme hätte. Deswegen stellen wir die Frage der Woche, holt Terzic das Maximum aus dem BVB raus? Diskutieren Sie da gerne mit 01379011011 ist wie immer die Nummer zu unserem Dopafon oder Sie diskutieren mit auf Twitter.
Danke, Jana. Und ja, wir haben die Bilder eben gesehen, die Dortmunder. Sie haben den Pokal gefeiert, das ist lange her. Sie überwintern zurzeit auf Platz 6 der Liga, haben nach 15 Spielen 21 Tore kassiert. Das ist heftig. Und sie wirkten auch im Spiel in Gladbach sehr, sehr müde, Sebastian Bernstorff.
Gute Nacht, BVB. Schon so schläfrig, noch bevor die Bundesliga in über zweimonatigen Winterschlaf fällt? Alle fünf WM-Fahrer mit von der Partie. Dazu der ausgemusterte und entsprechend frustrierte Hummels. Aber nicht nur er, sondern auch die nominierten Abwehrnebenleute Süle und Schlotterbeck standen neben sich, kamen oft zu spät oder rannten hinterher. Apropos schläfrig.
Da waren wir nicht wach genug, da haben wir nicht als Team genug die Räume dicht gehalten. Ja, und dann darfst du dich hier nicht beschweren.
Hummels verursachte unnötigerweise den Freistoß, der zum zweiten Gladbacher Tor führte, nachdem Schlotterbeck sich einen schlimmen Fehlpass geleistet hatte. Und beim dritten Gegentor ließ sich die deutsche WM-Innenverteidiger Hoffnung überlaufen. Aber das vernichtende Zeugnis, das Trainer Terzic dem Team ausstellte, galt für alle.
Wir haben sicherlich viele Themen, die wir bearbeiten müssen, sowohl defensiv, das war heute sehr offensichtlich, als auch in der Offensive.
Es summiert sich. Sechste Saisonniederlage, zweite in Folge. Es passt einfach nicht, vorne nicht und hinten nicht.
Da sind wir die Mannschaft, die meisten Gegentore kassiert hat durch individuelle Ballverluste.
Und beim Tor zum 4:2 Endstand wurde klar, dass die Abwehr eben auch im Stich gelassen wird.
Wenn man halt sieht, die Bereitschaft, dann nochmal das eigene Tor zu verteidigen, besonders beim vierten Tor, wo sie dann im Zentrum umschalten, wo wir zu spät kommen, wo wir nicht zupacken und wo wir dann, wenn wir zu spät sind, nicht bereit sind, nochmal die 20, 30 Meter nach hinten zu sprinten und unsere Jungs zu unterstützen.
Und wenn es sogar an der Bereitschaft fehlt, steht plötzlich wieder der Begriff Mentalität im Raum oder sportliche Bankrotterklärung. Ja, es hat richtig wehgetan, den Schwarz-Gelben zuzusehen. Einige wissen zwar, wie es jetzt für sie weitergeht, aber keiner weiß, wo es lang geht für den BVB. Und nach einer verkorksten Saison unter Trainer Rose stellt sich schon die Frage, was ist eigentlich besser geworden unter Terzic?
Ja, das ist eine erstens berechtigte Frage und zweitens gute Frage. Hast du den Eindruck, Stefan, dass da was besser geworden ist?
Ja, aber die Frage hat Terzic ja schon selber beantwortet. Ja. Er hat gesagt, wenn wir zurückkommen, fangen wir nicht bei Null an, sondern bei Minus. Und das sagt ja im Endeffekt schon alles. Also sie haben nie im Endeffekt das ausgeschöpft, was sie eigentlich zustande sind, zu leisten. Dann hast du Spieler eingekauft, einen Adeyemi oder auch einen Malen, schon vor längerer Zeit, die überhaupt nicht performen, null Saisontore. Ja. Also viele Dinge, die da zusammenkommen. Aber ich bin jetzt kein Freund davon, zu sagen, alles auf den Trainer zu schieben, sondern da müssen sich die Spieler schon mal auch an die eigene Nase gehen.
Zumal er auch richtig sauer ist, Michael. Du bist ja nun quasi auch Dortmund-Spezialist als im Westen wohnender. Was läuft da im Moment nicht? Warum ist er so enttäuscht von seiner Mannschaft? Das ist ja eigentlich das Erstaunliche.
Ich glaube, das Problem ist eher ein grundsätzliches. Also lösen wir uns mal von Terzic. Also während sich in München, sage ich mal, über Generationen diese Titelgier vererbt hat, ja, und weiter vererbt, hast du mindestens seit 10 Jahren in Dortmund die Vererbung der Inkonstanz. Ja? In den letzten, seit Klopp 2015 waren, glaube ich, 6 Trainerwechsel. Mhm. Hört sich gar nicht so viel an, kann aber auch nicht für Konstanz auf der Trainerposition sorgen. Und genauso ist es im Kader. Immer wieder Umwälzungen, du holst immer wieder starke Spieler aus England, Junge, machst große Geschäfte damit, aber du kriegst überhaupt kein richtiges Korsett in diese Mannschaft.
Aber selbst du hast sie vernichtet, wenn man so will. Weil du hast da geschrieben, du hast geschrieben, also bevor die einen Titel gewinnen, gewinnen England im Elfmeterschießen den Weltmeistertitel.
Korrekt.
Ja. Das ist böse für alle Schwarz-Gelben.
Das ist natürlich ein bisschen polarisierend. Ja. Aber Entschuldigung, 9 Punkte Vorsprung für Bayern, die wird Dortmund, wenn die Rückrunde 3 Spiele länger ist wegen dieser WM-Pause, werden sie nicht aufholen, meiner Meinung.
Ja. Ja, ja.
Und ich glaube, man muss halt viel grundsätzlicher schauen. Beim BVB, dass da einfach so eine, da ist so ein Wellness-Klima, hat da Einzug gehalten, wenn du mal verlierst, dann ist nicht so schlimm. Beispiel Manchester City hast du in England am Rande der Sensation und dann lässt du dir da noch 2 reinknickern und hinterher stellt sich der neue Sportdirektor hin und sagt halt, ja, mein Gott, man kann halt nicht länger als 85 Minuten immer so wirklich am Leistungslimit sein. Natürlich, das musst du aber fordern, wenn du Dortmund bist. Und lass mich noch einen Punkt machen. Ja. Das kann nicht sein, dass ich einen Mats Hummels, der das frühzeitig erkannt hat, mehrfach öffentlich schon hingestellt hat und genau das anprangert und aber aus der sportlichen Führung, sowohl Trainer als auch Bossetage oder auch Sportdirektor, da relativ softe Töne immer noch kommen. Ich glaube, diese Mannschaft braucht eine andere Ansprache und braucht, glaube ich, auch eine andere Mentalität innerhalb der Kabine, weil sich auch da viele Spieler und Sachen vererbt haben.
Aber Mentalität in der Kabine, das weiß keiner so gut wie du, Stefan, das zeigt sich, oder auch Michael, das zeigt sich ja unter den Spielern selber, das kann nicht immer nur aus Ansage vom Trainer kommen.
Nein, das muss ja von den Verantwortlichen auch mal kommen. Ja? Bayern München hatte auch eine Phase mit 3 Unentschieden und einer Niederlage und da kam von oben sehr wohl klare und deutliche Worte und da wurde auch Tacheles geredet. Und bei Dortmund, sie haben ja auch also Matthias Sammer, den ich nicht höre, nicht sehe. Also sehen tue ich ihn schon, aber ich höre ihn nicht.
Aber immer auf der Tribüne.
Ja, aber er müsste ja schon auch mal deutliche Worte an die Jungs richten. Also dann wachen sie vielleicht auf. Also das wäre auf jeden Fall ein Lösungsansatz. Ja. Aber ich gebe dir schon recht. Da denkst du so, sie sind in der Champions League rein, in die K.O.-Runde. Ja, glücklich im Pokal gegen Hannover weitergekommen, da überwintern sie, aber das darf ja die Bundesliga nicht kaschieren, wie sie da performen. Und das würde mir wirklich Sorgen machen, wäre ich verantwortlicher beim BVB.
Ja. Ich sehe auch noch ein Problem in der Kaderzusammenstellung. Also es gibt einfach in diesem Kader Problemzonen, die über die letzten Jahre nicht behoben wurden. Stichwort Außenverteidigung. Da kann es nicht sein, dass Niklas Süle, der das dann immer mal ganz okay macht, als gelernter Innenverteidiger rechts spielen muss. Oder Marius Wolf, das ist auch kein Rechtsverteidiger, der macht es dann mal ordentlich. Meunier, Belgiens Nationalteam, teilweise gute Leistungen, hat auch noch nicht konstant überzeugt. Links Nico Schulz geholt, der einfach überhaupt nicht funktioniert hat, für viel Geld. Dann haben sie da Guerrero, der eigentlich quasi ein verkappter Spielmacher ist. Sie haben auf beiden Seiten
auch nicht.
Probleme in der Außenverteidigung. Und das ist dann schon
also
ein Problem
auf dem Level. Ich schieße jetzt meinen ersten Pfeil ab. In der Zusammensetzung von überschätzten Teams kennst du dich auch gut aus, ne?
herzlich willkommen in München beim Doppelpass.
Ja, aber...
Da musst du durch.
Was?
Da musst du durch.
Ja, ja. Nein, Michael, ernsthaft, wenn du das so von außen auch betrachtest, ist das tatsächlich eine Mannschaft, die von der mehr verlangt wird, was sie aber nicht liefern kann?
Also wir sind am 15. Spieltag, das muss man mal sagen. Ich habe ein bisschen den Eindruck, dass die Dortmunder...
Ach, das geht aber schön los.
Dass die Dortmunder...
Hast du überhaupt Geld dabei?
Also hier ist nur Wasser,
rechts, schau mal.
Aber ich habe es auf der anderen Seite.
Ja, dann darfst du mal direkt bezahlen. Also wir sind am 15. Spiel, das reicht nicht aus.
Und was
okay,
du
nicht, muss,
was du
ich
nicht
muss mich
darfst,
noch mal
lass dich aus dem Konzept bringen vom Rudi.
Ich muss mich noch mal anders einstellen hier. Aber es ist gut.
Okay, fangen wir noch mal von vorne an.
Ja. Ja. Lutz, wir gehen noch mal rein. Komm.
Herzlich willkommen, Michael Fritz.
Nein, ernsthaft. Also ich glaube schon, dass der BVB ein bisschen überrascht wurde, auch von dieser Woche. Die letzten beiden Spiele mit 0 Punkten hat das Ergebnis natürlich nochmal dramatisch beeinflusst. Und es sind sicherlich Entwicklungen da, die der Verein nach meiner Einschätzung in der Winterpause aufarbeiten wird. Das ist ja richtig gesagt. Du kannst als Borussia Dortmund nicht zufrieden sein mit dieser Ausbeute und musst diese Themen natürlich auch ansprechen. Ähnlich wie das bei den Bayern passiert ist in einer Phase, als es nicht so lief. Ich glaube nur, dass das halt in der englischen Woche überlegst du dir das natürlich dann auch als Verantwortlicher, wenn du dann noch ein Spiel hast. So, jetzt sind beide Spiele verloren gegangen und du gehst mit einem ziemlichen Rückstand schon in die
Länderspielpause. Kannst du vor allem nicht ausbessern, weil so lange Pause ist.
Du nimmst dieses Gefühl jetzt zwei Monate mit und das wird sicherlich nicht förderlich
sein. Und dann hast du das Gefühl auch noch, Modest war ein Missverständnis, oder?
Absolut, aber ich finde, man muss nochmal auf dieses Mentalitätsthema
auch eingehen. Den braucht man nicht keiner, der kostet Geld.
Das schon,
ja. Ja, ich sag mal so, im Gegensatz
zu Hertha,
wo wir noch zu kommen.
Man hatte ja Haller eigentlich geplant, das ist schon auch unglücklich gelaufen mit Sebastian Haller. Aber ich finde halt trotzdem, die Qualität ist vorhanden. Auch ein Adeyemi, der hat letztes Jahr in Salzburg in der Champions League auch überzeugt. Schlotterbeck in Freiburg sehr gut überzeugende Leistungen gezeigt. Bei mir fehlt es da einfach diese Mentalität, auch die Hierarchien der Kabine. Wenn ein Hummels was sagt, finde ich, dann sollte das auch bei jedem Spieler einfach ankommen und es akzeptiert werden. Ja. Und das war ja offensichtlich in der Kabine dann auch nicht ganz so der Fall. Und da fehlt mir so ein bisschen die Hierarchie im Vergleich auch zum FC Bayern.
Das stimmt. Also was man zur Verteidigung vielleicht sagen muss, ne? Der Dortmunder hat natürlich angekündigt nach der Rose-Entlassung, dass man 2 bis 3 Transferperioden benötigt, um diesen Umbruch zu vollziehen. Jetzt können wir sagen, das sagen alle Clubs mittlerweile, um sich im Vorfeld schon mal abzusichern, dass die Kritik vielleicht nicht so hart ausfällt. Ja. Aber dieser Prozess ist natürlich noch im Gange. Und dass so ein Adeyemi für 30 Millionen Stand heute überteuert ist, glaube, da gehen viele Leute mit. Zusammen mit Malen haben die, glaube ich, eine Vorbereitung überhaupt in den 15 Spielen. Das ist natürlich ein Drama und das hat man beim BVB so auch nicht erwartet. Ne? Du hast immer 1-2 faule Eier, sage ich mal, bei deinen Transfers dabei, wenn die so teuer sind. Aber dann rührt sich natürlich schneller der Unmut auch beim Fan.
Aber in Dortmund habe ich das Gefühl, sind es manchmal so 3.
Ja, Modest war, wie Kerry schon zu Recht sagt, war ein Not-Not-Transfer. Ne? Man musste aber schnell reagieren.
Aber es ist total interessant, weil aus Schiedsrichtersicht kann ich das nur spiegeln, weil die Schiedsrichter bereiten sich auf die Spiele vor, gucken, welche Mannschaften spielen die, welche Prinzipien verfolgen die. Beispiel Union, das ist relativ gut für einen Schiedsrichter, sich vorzubereiten, Freiburg. Ja. Bei Dortmund in der Spielvorbereitung wissen die Schiedsrichter nie, was genau auf sie zukommt, welches Spiel auf sie zukommt. Es ist schwierig für Schiedsrichter, sich da vorzubereiten.
Ja. Aber da muss ich mich dann trotzdem drauf einstellen können, ne?
Genau, ja, das ist klar. Aber man hat erstmal so diese Ordnung. Was erwartet einen? Natürlich wissen die Schiedsrichter die ersten 10 Minuten im Spiel, gucke ich mir das mal an, wie es läuft. Bei Dortmund ist es so, es kann sein, das geht ein 5-0. Es kann aber genauso sein, so ein Spiel wie jetzt in Gladbach, was auch durchaus hätte 2-6 enden können.
So, und dann gucken wir uns mal die Szene an, das 1-0 für die Gladbacher. Stefan, wenn man das betrachtet, fragt man sich, was machen die Gelben da eigentlich?
Also sie machen es ja gut, die Viererkette rückt zurück, versucht das Tempo rauszunehmen, der Laufweg hier von Hofmann war einfach perfekt und der Pass auch. Hier sehen wir das, der kreuzt, schließt direkt mit dem linken Fuß ab.
Aber also, wenn Süle so bei der WM spielt, kommen wir über die Vorrunde nicht raus.
Genau, das haben wir ja gesagt. Also hier kann der Niklas Süle auf jeden Fall den Ball noch versuchen zumindest zu blocken, indem er runtergeht. Das ist auch seine Aufgabe als Innenverteidiger. Und er kommt von außen, also wäre das die beste Option. Das tut er nicht, aus welchen Gründen auch immer. Aber das Tor hättest du auch verhindern können, eben durch Süle.
Ja, aber es ist irgendwie, es hat so insgesamt bei dieser Begegnung so die Power gefehlt, so dieser Wille irgendwie. Wir schauen uns das 1-1 an, das war ganz okay. Das war auch vor allem eine schöne Einleitung von Brandt, muss man ja auch sagen mal.
Ja, es gab auch ein bisschen was Positives. Erstmal ein perfekter Ball von Bellingham und dann die Annahme und direkter Abschluss. Also wenn einer so ein bisschen sich positiv entwickelt hat in den letzten Wochen, dann ist es wirklich Julian Brandt.
Ja. Das hat man Terzic ja vorgeworfen, dass er kaum die Spieler besser macht. Brandt ist ein positives Beispiel.
Das ist definitiv auch ein Lohn von Terzic. Genau wie der Moukoko, nachdem er lange an Modest festgehalten hat und wahrscheinlich festhalten musste, weil er den selber einkaufen wollte, konnte er den ja nicht nach 3 Spielen sofort opfern, hat er auch den Brandt auf jeden Fall hinbekommen. Und das ist, glaube ich, auch ein guter WM-Fahrer. Und ich glaube, ich kann dich bei Süle beruhigen. Ich denke nicht unbedingt, dass er zwangsläufig in der Startelf gegen Japan stehen wird. Aber das ist nur so meine Einschätzung.
Ja, auf der anderen Seite hat er sich vielleicht auch schonen wollen, damit er
Süle und Schlotterbeck, die haben auf jeden Fall eine Mentalität mitgebracht, die dem Kader schon gefehlt hat. Ne? Also auf Sicht sind die beiden eine gute Investition, glaube ich.
Wir gucken uns die Entstehung zum 2-1
an. Aber fraglich ist dann, muss ich wirklich sagen, ich meine, die Nominierung war einen Tag vorher, am Donnerstag, die beiden wären nominiert. Denn dann bringst du eigentlich eine Top-Leistung in so einem wichtigen Spiel gegen
Gladbach,
aber dass beide Süle und Schlotterbeck wirklich unterirdisch performt haben.
Da hast du völlig recht, zumal
habe ich jetzt überhaupt kein Verständnis für.
Aber Süle ging bei Bayern jetzt auch nicht so voran, muss ich sagen.
Das ist korrekt, aber vielleicht gab es da auch andere Gründe. Ja. Aber das ist absolut richtig, was du sagst, zumal ein Terzic auch vor dem Spiel nochmal ganz explizit darauf hingewiesen hat, wie wichtig ist das, dieses Spiel zu gewinnen, weil sie eben um die Situation in der Tabelle und in der Liga Bescheid wussten. Und dann kommt diese Leistung, Und das ist genau das, was in Dortmund immer wieder passiert. Du hast zwei, drei Hurra-Spiele und denkst so, jetzt sind sie wirklich titelreif. Und dann stürzen sie gegen Wolfsburg und gegen Gladbach so ab und schrotten sich diese ganze Hinrunde.
So, und dann kommt dieser Freistoß. Wir haben ja eben gesehen, zu Recht gepfiffen, Foulspiel von Hummels. Dann kommt der Freistoß für die Gladbacher. Und Benzibaini kann da ganz frei stehen köpfen.
Ja, ich meine, ich weiß ja, dass Benzibaini enorm gut ist in der Luft. Ja, also in diesen Luftzweikämpfen. Und dann musst du eigentlich hingehen und sagen, du deckst den auf, ja, in Manndeckung, ganz klar. Und wir haben früher immer gesagt, wenn er nicht an den Ball kommt, also wenn ich nicht an den Ball komme,
ja, er auch nicht.
Darf mein Gegenspieler auch nicht an. So, irgendwie muss ich das regeln.
Das hast du ja zu deiner Zeit auch ganz gut geregelt. Die Jungs wissen das aber offensichtlich
nicht. Nein, aber dass er so blank da hochgeht, 5 Meter vor Tor, das darf dann auch nicht. Also, es durfte vieles nicht passieren am Freitag, muss ich mal dazu sagen. Und du hast ja völlig richtig gesagt, die hätten ja 6 oder 7 fliegen können.
Das stimmt.
Um körperlich robustes Aufnehmen, ne? Das sagst du doch beim Standard, dass du Körperkontakt hast. Und Benzibaini ist ja in seinem ganzen Bewegungsablauf praktisch ungestört. Klar. Und wenn er dann Anlauf nehmen kann und geht hoch und wird noch nicht mal behindert, dann kann er einfach ein Tor machen. Und ich finde noch manche Aussagen, lassen doch öffentliche Aussagen so ein bisschen tief blicken aus der Distanz, ob das wirklich so ein Kollektiv ist, wie jetzt vielleicht Union oder Freiburg. Wenn Adeyemi nach diesem Hackenballverlust bei Union Berlin sagt, dass er das gar nicht als Fehler ansieht an der Mittellinie, dann musst du dich schon fragen, was Adeyemi? Da nicht stimmt.
Ja. Adeyemi hat ja auch gesagt, beim Foul. Frankfurt war kein Foul.
Nein, Adeyemi, glaube ich, da sollten wir jetzt auch nicht zu viel erwarten. Nein, nein.
Also bei Interviews. Auf der anderen Seite, Benzibaini ist auch schon in Kontakt mit Borussia Dortmund. Hat so viel gute Kopfbälle gemacht, da hat der BVB gesagt,
ich wollte das gerade einwerfen. Ja, ich glaube, ja, sicher, ist ja auch ein guter Spieler, wie wir gerade gesehen haben.
Das ist der nächste von Gladbach. Die Gladbacher freuen sich.
Ja, die Bayern kaufen da und die Dortmunder kaufen in Gladbach. Es gibt auch so gewisse Flüsse, die sich nicht
ändern. Vielleicht kommen sie deswegen nicht weiter.
Ist das denn schon
sicher? Ja, nur die würden vielleicht auch gerne in München einkaufen, nur da muss ich dir die Preise nicht sagen. Die können die dann auch nicht mehr mitgehen. Der Dortmunder wird auch Herrn Bellingham zum Beispiel nicht nach München verkaufen, weil das für die dann wieder zu viel ist.
Wie ist denn der Stand der Dinge bei Benzibaini?
Ja, dass man sich für den interessiert, wie für den einen oder anderen Spieler auch.
Er auch? Also der Spieler?
Nach dem Spiel überlegt er sich das vielleicht nochmal. Ich weiß es nicht.
Muss aber auch ein paar Spieler loswerden. Nico Schulz dann zum Beispiel.
Ja, gut, der spielt eh keine Rolle mehr. Das ist auch so viel Geld
aber
in den Sand gesetzt.
Aber
er
ist noch auf der Payroll.
Ja, natürlich. Und der hat auch viel Geld gekostet. 25 oder 27 Millionen gekostet.
Guerrero zeigt es halt auch nicht.
Wir bleiben bei dem Spiel von den Dortmundern in Gladbach und gucken uns nochmal das 3-1 an. Weil Stefan, das war schon, ich will nicht sagen eine Offenbarung, aber sowas Ähnliches, ne?
Ja, ich meine, das sind so Zweikämpfe, die da geführt werden. Auch Mats Hummels rückt da raus. Ja. Also er will vordecken, aber dann muss er das konsequent machen, eventuell sogar mit einem taktischen Foul. Ja. Aber dann sind sie hinten offen und ein ganz leichtes Spiel für Thuram. Und bei Thuram wissen wir auch, wenn er den Ball in den Lauf kriegt, dann kriegst du den weg. Auch, wenn er den Ball hat, nicht eingeholt. Und genau das ist hier die Szene. Also hier nochmal, erstmal dieser Luftzweikampf, jetzt das Rausrücken von Hummels, auch nicht wirklich konsequent. Und damit machen sie das Zentrum auf. Auch der Lauf geht von Schlotterbeck. Also die sind wahrscheinlich alle mit dem Kopf schon in Katar oder so, keine Ahnung.
Also
ja, das darf dir nicht passieren.
Vor allem, warum stehen sie so hoch?
Wie will Terzic das denn jetzt aufarbeiten? Die Jungs sind jetzt weg, die werden zusammengezogen für die WM. 2 Monate Zeit, um das irgendwie zu analysieren. Das war einfach ein echt schlecht, vielleicht das schlechteste Spiel der Dortmunder in diesen paar Monaten, die gespielt wurden.
Bremen war hinten raus auch nicht gerade gut. Watzke war heute Morgen bei Bild TV bei uns und ist natürlich auch darauf angesprochen worden, wie das jetzt weitergeht. Mhm. Und er hat angekündigt, dass er jetzt erwartet, dass Kehl und Terzic jetzt sofort eine Analyse machen, ihm ihre Ergebnisse dann vortragen. Und das hörte sich schon nach ein bisschen Schärfe jetzt an, ne? Dass er da jetzt schon was erwartet. Auf der anderen Seite gibt er dem Terzic eine Perspektive wie Klopp, was die Amtszeitlänge angeht. Also man ist da schon ein bisschen verliebt, aber auch ein bisschen voneinander abhängig, weil wenn auch Terzic jetzt wieder in die Wüste geschickt werden müsste, und ich meine nicht nach Katar, dann ist das auch ein Eingeständnis des Versagens der Führung.
Nein, das werden sie nicht tun, aber ich meine, diese Forderung der Analyse, das klingt immer so wie der Chef hat jetzt mal richtig gesagt,
was los ist. Ja, aber normalerweise ist ja Unfug, sagen die in Dortmund, wir analysieren zusammen. Aber, und das war jetzt ein Arbeitsauftrag für die Gruppe Terzic und Kehl.
Aber wir haben ja eben schon von Stefan gehört, das können die beiden miteinander aus baldowern und können ein Vier-Augen-Gespräch führen. Das ist auch keine Analyse in dem Sinne, dass die Mannschaft davon erfährt.
Du kannst sowieso nichts ändern.
Genau,
sie werden ja schon sagen, was sie sich sich überlegt haben für die Rückrunde, wo sie dann nochmal vielleicht schärfer werden wollen. Aber klar kann man das nett daher sagen. Am Ende zählt was dabei.
Wir müssen gleich noch intensiv über Mats Hummels reden und über die Zukunft, die da ins Haus steht. Wir wollen natürlich die Bayern nicht vergessen, ja, weil sie schon 10-mal gewonnen haben. Müssen wir natürlich auch da mal drauf gucken. Und wenn Sie Lust haben, dann nutzen Sie jetzt die Chance. Für 75.000 Euro haben Sie die Chance, Sport 1 Weihnachtsgeld zu gewinnen. Und nach der Werbung sehen wir uns wieder. Bis gleich. Zurück im Airport Hotel Hilton am Münchner Flughafen mit Heiko von Hadel und Benz zum Stahlwerk Doppelpass. Und wir sind im Moment beim Schwerpunkt Borussia Dortmund. Und es gibt ja schon den einen oder anderen beim BVB, der sagt, also das mit Rose, das hätten wir uns doch sparen können, den wegzuschicken. Jana, was meinst du?
Ich meine vor allem, dass Leipzig derzeit ein absolutes Top-Team ist. Und das belegen vor allem diese Zahlen. Gestern ja wieder der 2:1-Sieg gegen Werder Bremen durch die Tore. Wir sehen es hier von Silva und Schlager. Das war insgesamt der 4. Bundesliga-Sieg in Serie. Wettbewerbsübergreifend sind die Leipziger seit 13 Spielen ungeschlagen. Davon gab es 11-mal 3 Punkte und 2-mal ein Remis. Also das sind wirklich die Zahlen eines absoluten Spitzenteams. Das muss man so festhalten. Was man auch festhalten muss, ist, dass das der Fall ist seit Stichtag der Amtsübernahme von Marco Rose in Leipzig. Das sind 10 Bundesligaspiele an der Zahl Stand jetzt. Da gab es 23 Punkte und wenn wir einmal auf die Rose-Tabelle schauen, dann sehen wir hier, kein Team in der Fußball-Bundesliga holte in diesem Zeitpunkt mehr Punkte. Sie sind punktgleich mit den Bayern und man stelle sich doch mal vor, was wäre, wenn Rose mit Leipzig in diese Saison gestartet wäre. Dann hätten wir vielleicht jetzt sogar einen echten Meisterschaftskampf. Den erhoffen wir uns ja eigentlich immer von Borussia Dortmund. An denen sind die Leipziger in der Zeit aber längst vorbeigezogen. Wir sehen, sie sind gar nicht in dieser Tabelle überhaupt erst aufgelistet. Ja, und Leipzig das Ganze also mit Marco Rose, der ja in Dortmund gegangen wurde. Hans-Joachim Watzke hat sich jetzt noch einmal zu dem Aus von Marco Rose in Dortmund geäußert. Das Ganze können Sie noch mal nachlesen auf sport1.de. Das ist eine aktuelle Meldung. Von mir gibt es jetzt die Frage zurück in die Runde. War das vielleicht ein Fehler, den man da in Dortmund begangen hat?
Ja, Michael, du vielleicht, weil Terzic sitzt auf der Bank. Also, um die Dortmunder zu beruhigen, Jana meinte, Leipzig hat sich vorübergehend vor Dortmund gesetzt. Also, ja, wir schwächen das ein bisschen ab. Nein, aber sie sind jetzt Sechster. So, und Terzic hat ein Problem.
Also gehen wir stumpf nach den Zahlen und nach der Tabelle. Dann hat sich nichts verbessert, sondern verschlechtert natürlich. Sie haben 5 oder 6 Punkte weniger als zum vergleichbaren Zeitpunkt unter Rose. Nichtsdestotrotz, Watzke hat das so ein bisschen nebulös heute Morgen angedeutet bei Bild, dass da irgendwas nicht stimmte und man selber das nicht genauso definieren kann. Man kann es auf atmosphärische Störungen, sage ich mal, runterbrechen. Abgesehen davon, dass man aus der Champions League rausgeflogen ist und in der Liga auch nicht so performt hat wie gewünscht. Es war einfach diese Bindung zu den Fans, da war er nicht so akzeptiert, da war vielleicht seine Art irgendwie, die kommt vielleicht in Leipzig, wo er herstammt, irgendwie besser an. Ja, ja. Da waren einfach viele Strömungsdefizite, sage ich mal. Jetzt können wir sagen, das ist in Dortmund häufiger der Fall. Mit Tuchel gab es ähnliche Probleme, der hat auch einen Pokal gewonnen und musste danach gehen. Da müssen sich mit Sicherheit auch die Herren in der Führung hinterfragen, ob sie Teil dieser Thermik sind, die manchmal negativ ist. Fakt ist, das ging da einfach nicht weiter. So.
Und sportlich, um das ein bisschen...
Deswegen, lass mich eben nur sagen, deswegen ist der Wechsel auf Terzic richtig. Mhm. Ne? Bewerte ich heute, kann ich das entsprechend hinterfragen. Mhm. Und das Problem des Dortmunder ist, was ich gerade schon sagte, die haben sich jetzt aufeinander eingelassen. Und wenn auch das jetzt scheitert, dann gibt es dann größeren Knall. Von daher, das muss jetzt funktionieren, sage ich mal.
Das weiß auch Watzke, denn der größere Knall heißt natürlich Dann, dass er auch in der Kritik steht. Ne?
Ja, natürlich. Du stehst als Verantwortlicher immer in der Kritik, wenn du Führungspositionen besetzt, die dann nicht funktionieren. Und das sich dann durch... Ja, ach was, genau.
Interessant. Wir gehen trotzdem nochmal sportlich zurück. Wir gucken uns das 4:2 an, Stefan, von Gladbach gegen die Dortmunder. Und das war ja schon auch eine Offenbarung.
Ja, absolute Passivität halt. Keiner, also die Dortmunder kleinen Überzahl sieht man ja hier, aber keiner wirklich passiv so
den Zweikampf. Warum geht da keiner hin?
Ja. Warum geht da keiner hin? Dann musst du die Jungs anrufen und fragen.
Habe ich gemacht, ja, geht halt nicht dran. Ja,
aber was meinst du, was Terzic auf der Bank denn denkt? Der denkt ja sich auch, warum geht keiner, warum stellt ihn keiner, warum geht keiner aktiv in den Zweikampf, warum suchten sie den Zweikampf nicht? Also,
aber der Hauptkritiker Mats Hummels macht
es nach der Pause. Nicht. Also du darfst nicht vergessen, reden hier nicht von der 90. Ja, ja. Minute, sondern das war 46, ja, wo du eigentlich wieder zurückkommen, ja, kannst ins Spiel. Und da denn so passiv zu sein, ja, ich...
Aber schon vorne auch, sieht man ja. Also vorne kommt man nicht richtig in die Zweikämpfe und dann entsteht eben auch so ein Tor. Und natürlich, der Gladbacher macht es überragendes Tor. Aber nach diesem Tor sind natürlich auch die Köpfe so weit unten bei Dortmund, dass nichts mehr geht. Also in der zweiten Halbzeit hatten die ja eigentlich keine echte Torschance mehr.
Nur 6 Minuten
kurz vor der Pause, das kommt mir ein bisschen zu kurz, hatten die noch ein, zwei Hochkaräter. Malen, der aus 1 Meter oder aus 2 Metern das Tor auch nicht macht. Und dann läuft es vielleicht in eine andere Richtung.
Klar, auf der anderen Seite 6 Minuten nach diesem Tor schlafen die Dortmunder schon wieder.
Ja, das ist es ja. Da haben wir gesagt, sie hätten auch mit 6 oder 7 nach Hause gehen können. Also zweite Halbzeit war wirklich erschreckend, wo du eigentlich vielleicht nochmal zurückkommen kannst, wenn du den Kampf annimmst, die Laufbereitschaft. Gladbach ist, glaube ich, 10 Kilometer insgesamt mehr gelaufen. Das ist eine Zahl. Und auch die Zweikampfquote, ne, extrem. Also im Positiven für Gladbach und bei Dortmund nicht. Und so kannst du den nicht verkaufen.
Ja, ja, klar. Und dann gab es ja aber auch noch wieder so knifflige Nummern, wie zum Beispiel, hier gucken wir uns mal an, vermeintliches Handspiel von Benzibaini nach dieser Ecke.
Da haben wir
Michael, jetzt
einen anderen Experten.
Ja, jetzt ist der Experte, der Schiedsrichter, gefragt.
Also im ersten Moment sieht es jetzt mal unverdächtig aus. Ja, okay, die springen hoch zum Ball, der kriegt den Ball von hinten an den Arm geköpft. Also das würde ich einordnen als im Ermessen des Schiedsrichters. Der Arm ist ein bisschen...
Oh, no. Im Ermessen des Schiedsrichters.
Ja, nee, man sieht es jetzt schon. Man sieht,
ja, und dieser ganze Schnickschnack.
Ja, ja, also es ist grenzwertig. Der Arm geht schon sehr weit vom Körper weg. Andererseits muss man sich die Frage stellen, als Schiedsrichter in der Situation, gehört diese Armbewegung noch zur... Ist die natürlich im Vergleich zu der Körperbewegung? Finde ich da am Ende grenzwertig. Wir wollen nicht diesen Formalismus haben, dass jeder Arm, der so abgestreckt ist, letztendlich ein Handspiel sein soll, ein strafbares Handspiel. Ich finde es grenzwertig. Ich finde, dass man bei diesen...
Das immer Auslegungssache, ne?
Natürlich.
Und je nachdem, wen ich habe als Schiedsrichter, kann ich mir sowas leisten.
Ich meine, bei solchen Situationen, jetzt sind wir bei dem Thema Schnittstelle Schiedsrichter und Videoassistent, wenn der Schiedsrichter auf dem Platz der Überzeugung ist, dass dieser Bewegungsablauf natürlich ist, dann sollte er seine Entscheidung treffen, so wie er es dann auch bewertet. Der Schiedsrichter, der Videoassistent sollte sich da grundsätzlich raushalten bei diesen Dingen. Wir wollen bei diesen Dingen keine... In diesem Fall hat er es gemacht.
Ja, ja, aber so grundsätzlich. Ich meine, wir gucken uns die nächste Szene an.
Aber noch mal ganz kurz, weil da muss ich doch... Also würde hier das Argument Körpervergrößerung nicht greifen?
Körpervergrößerung ist nur in dem Kontext Unnatürlichkeit strafbar. Das ist schwierig und deswegen ist es immer auch eine Interpretationsgeschichte. Du kannst hier gerade zu dieser Situation, da gibt es sicherlich auch andere Perspektiven, das muss man akzeptieren, aber ich glaube, wir müssen im Fußball auch uns daran gewöhnen, dass da, wo Interpretationsspielraum besteht, es letztendlich immer Diskussionen geben muss. Heißt andererseits, die Videoassistenten bei so einer Situation grundsätzlich rauslassen.
Aber bei allen Spielern ist es ja normalerweise so, wenn die in der Bundesliga spielen, dass beide Arme angewachsen sind, richtig?
Ja.
Wenn denn das der Fall ist, ja, dann ist es doch immer natürlich, wie ich die Arme bewege.
Also, das ist schon noch ein Unterschied. Ja.
Aber
also, wir gucken Zoller an. Nein, aber wenn du in der Bewegung, in der Rückwärtsbewegung zum Kopfball gehst, musst du ja die Arme, du weißt es ja auch.
Dann schmeißt du sie raus.
Ja, das ist doch normal und das ist auch natürlich.
Ja.
Ich glaube, dass dieser Interpretationsspielraum doch genau das Problem ist, was den Schiedsrichtern entsteht. Solange wir diesen Interpretationsspielraum haben, wird es solche Entscheidungen geben. Ich denke, weißt du, wie du es siehst, ich würde immer sagen, wenn ich auf so eine Szene schaue, das ist nie im Leben Elfmeter. Ja. Aber wir können natürlich etliche Bilder raussuchen, wo ähnliche Situationen schon gepfiffen wurden.
Ja, machen wir überhaupt nicht etliche.
Das habe ich jetzt schon angesprochen. Vielleicht eine Sache noch, was wichtig ist in diesem Zusammenhang. Du musst als Schiedsrichter auch mal gucken, ist es eine Abwehraktion oder ist es eine Bewegungsaktion jetzt? Der Spieler steht mit dem Rücken zum Ball, kriegt den Ball von hinten angeköpft. Genau, muss ich. Es ist was anderes. Ich würde das auch nicht als eine Abwehraktion einordnen, sondern eher als eine unglückliche Aktion für diesen Spieler.
Und dann gibt es ja das Kriterium Absicht. Du kannst keinem Menschen in den Kopf gucken, die Schiedsrichter nicht, aber sie sollen ja beurteilen, ob das absichtlich ausgeführt würde, um eben einen Schuss aufs Tor zu verhindern. Und du siehst bei Ben Sebaini, die Flanke fliegt knapp an ihm vorbei. Er ist noch in der Luft, um sich zu stabilisieren. Und dann der einen halben Meter hinter ihm kriegt ihn mit dem Kopf, köpft ihn nach unten und dann ist es hier auf der Höhe und auch nicht über Schulter und so. Also normalerweise will, wie Michael Preetz sagt, dafür keiner einen Handelfmeter. Und das Problem sind die vielen Referenzszenen, dass es zu viele Handelfmeter insgesamt gibt.
Richtig.
Und dass jeder dann eine im Gepäck hat und sagt, vor 3 Monaten wurde sowas Ähnliches schon mal strafbar bewertet.
Und dass ihr es natürlich auch immer schwieriger bekommt mit den Protagonisten, also mit den Spielern und den Trainern und den Verantwortlichen, weil die natürlich sagen, ja, aber letzte Woche war das und vor 2 Wochen war das und warum gibt es eigentlich keine rote Karte? Jetzt haben wir endlich Simon Zoller. Da gab es den Elfmeter im Spiel Augsburg-Bochum und wir gucken nochmal hin. Felix Brüch hört wohl offensichtlich auch vom Kollegen was, wobei Lutz hat eben gesagt, er darf nichts sagen.
Er hat sofort entschieden.
Ja, also hier ist es so, der Schiedsrichter hat auf dem Feld selbst diesen Vorgang bewertet. Ja. Und es ist jetzt analog zu der Situation vorher, lassen wir auf dem Feld bitte keinen Videoassistent da eingreifen. Was hier allerdings der Unterschied ist zu der Situation vorher, das ist eine Abwehraktion. Das ist eine, der Spieler hat eine Orientierung zum Ball, dreht sich und wenn der Schiedsrichter der Meinung ist, der Arm geht jetzt zu weit raus und der Ball wird dadurch abgeblockt, dann entscheidet er auf dem Platz aus seiner Wahrnehmung heraus 11 Meter. Mhm. Aber wir wollen, dass solche Vorgänge auf dem Platz bleiben. Und
nicht das ist ja auch der Vorteil. Ich meine, der frühere Kollege Bernd Heinemann hat am Montag bei uns in der Sendung gesagt, also das ist doch immer diese Strafraumpolizei, die dann da tätig wird, wenn eben die Kollegen auch aus dem Kölner Keller, auch wenn du sagst, die sollen sich nicht melden, natürlich hört Brüch kurz mal und sagt, hat da jetzt jemand was gesagt? Ist der Kollege, ist er auch der Meinung, wie ich jetzt hier gepfiffen habe? Also ein bisschen findet ja diese Kommunikation trotzdem statt.
Natürlich, klar. Es ist, solche Situationen werden ja immer gecheckt. Und wenn ein Check läuft, dann findet auch eine Kommunikation statt. Klar. Das ist klar. Ja. Aber das will auf den Begriff der Strafraumpolizei nochmal zurückkommen. Das würde ich eher, diesen Begriff würde ich, wenn, dann eher so verordnen im Bereich der Foulspielsituation, wenn es darum geht, Kontakte zu bewerten. Wenn man, sagen wir, Abläufe hat zum Beispiel, wo man darüber nachdenkt, faul oder nicht faul, und sich dann zurückzieht dann am Ende, dass man nur deswegen interveniert und dann am Ende nur deswegen Strafstoß zustande kommt, weil ein Kontakt vorgelegen hat. Das ist etwas, was mich stört grundsätzlich. Okay. Da sollten die Videoassistenten sich auch raushalten.
Da sind wir uns einig. Wir haben ein positives Beispiel aus dem Gladbach-Spiel, was auf der Wiese nicht gesehen wurde, aber dann der Kollege eingegriffen hat. Nämlich diese Szene hier mit Mats Hummels und Thüram. Ja. Da haben alle gedacht, oh komm, der Hummels ist ausgerutscht oder irgend sowas. Ne?
Ja.
Aber wenn man genauer hinguckt, konnte man sehen, es gab den Kontakt und der hat ihn dann auch im Prinzip aus dem Gleichgewicht gebracht.
Es gibt ja auch direkt die Kommunikation zwischen Hummels und dem Schiedsrichter. Der Mats Hummels wird ihm mit Sicherheit gesagt haben, der hat mir in der Sohle getroffen. So, denn das siehst du ja auch an der Reaktion von den Spielern. Also das hoffe ich mal, dass die Schiedsrichter das erkennen. Also hier völlig richtig, da ist der Kontakt. Er kann nicht sauber in die Aktion gehen, von daher richtig.
Genau. Es ist ein gutes Beispiel. Man kann jetzt sagen, okay, der Schiedsrichter steht gut. Es ist eigentlich eine Situation auf freier Tanzfläche. Da sind nur die beiden Spieler. Aber diese Situation am Boden, wo hat er den berührt, die sind so schwer am Ende. Obwohl jetzt jeder vielleicht sagt, der Mensch, der steht doch gut. Kannst du als Schiedsrichter schwer sehen. Und hier in dem Falle, Schiedsrichter kommuniziert auch gleich mit Mats Hummels, hat ihm mitgeteilt, du, ich habe es nicht gesehen. Ich habe da keinen Kontakt gesehen. Und wenn der Videoassistent dann so ein evidentes Bildmaterial hat, dann stellt es ihm zur Verfügung, dem Schiedsrichter, damit er die richtige Entscheidung trifft.
Mats Hummels hat kein gutes Spiel gemacht in Gladbach, wie viele andere Dortmunder auch. Aber in seinem Fall, Stefan, ist das möglicherweise auch die Reaktion gewesen auf seine Nicht-Nominierung? Du hast dazu auch deine These, die wir gerne einblenden wollen, zu Mats Hummels, nämlich... Eindeutig hast du dich dazu geäußert, das WM-Aus ist eine riesige Enttäuschung für Mats Hummels. Ich hätte ihn mitgenommen, weil er auf höchstem Niveau großartig performt hat.
Außer Freitag.
War das eine Folge?
Nein, hat er. Also in der Champions League, also hat wirklich auf höchstem Niveau performt. Dass er enttäuscht ist, das brauche ich gar nicht schreiben, ist ja klar und selbstverständlich. Wie er aber reagiert hat auf das Aus, zeigt wieder, was für ein großer Sportler er ist. Ja? Also er wünscht ihm viel Erfolg, ich werde alles dafür tun, um noch besser zu werden. Also da muss ich sagen, da ziehe ich wirklich den Hut vor. Aber es wird natürlich eine bittere Zeit jetzt in den nächsten Wochen für ihn, ist doch klar, weil er so gerne dabei gewesen wäre. Und eigentlich, wenn du nach dem Leistungs- oder nach Leistungspolitik gehst und sagst, die Besten müssen mit, dann hätte er eigentlich, oder hätte er nicht, sondern er hätte müssen oder mitgehen müssen. Mhm. Also das ist meine persönliche
Meinung. Was mich an der Stelle interessiert, Stefan, hätte er dann aus deiner Sicht auch spielen müssen? Weil das ist ja die große Frage. Nimmst du mal Hummels mit als Innenverteidiger 4 oder 5?
Also ein Turnier, oder hättest du ihn? Ein Turnier ist ja lang, ja, und du hast verschiedene Gegner, wo du auch von der Taktik her verschieden aufstellst. Ja. Aber ich glaube, dass Mats Hummels mit Schlotterbeck und Süle bis auf Freitag eben sehr gut performt hat. Und das wäre eine Alternative gewesen. Und Mats Hummels hat ja auch das Zeichen gegeben, ich würde auch ein Backup sein, auch kein Problem, aber davor hatten sie wahrscheinlich Schiss.
Also ich sag mal, mit der Nicht-Nominierung hat Flick so ein bisschen das Leistungsprinzip ad absurdum geführt an der Stelle. Weil die anderen beiden von dir genannten, Süle und Schlotterbeck, haben auf Sicht der ganzen Saison bis hierhin schlechter performt als Hummels. Ne? Klar wird Hummels nicht zugute gekommen sein, dass er sehr meinungsstark ist und das auch nach außen aufgrund der Dortmunder Probleme immer wieder kommuniziert hat. Ne? Das haben wir ja auch thematisiert alle. Und nichtsdestotrotz, was ich erschreckend fand, Flick kann ja so entscheiden, ich nehme den nicht mit. Aber wie er das verargumentiert hat, das war sehr schwach. Ich fand sowieso, die ganze Nominierungs-PK war in Teilen nicht gerade überzeugend von Flick. Ne? Ja. Und da hätte man sich was anderes zurechtlegen können an der Stelle. Wo ist denn, spricht ja nichts dagegen, dass ich sage, ich habe so eine, ich glaube, 7 Spieler sind unter 20 oder was, die er mitnimmt. 7. Dass er sagt, er hat so ein gewisses, so einen Zukunftsblock da drin. Ja. Und das hätte man ja anders verkaufen können. Und das ist nicht passiert. Und deswegen wäre ich an Hummels Stelle auch ziemlich sauer.
Also wir vertiefen das später nochmal, aber kurz noch zu Hummels. Bist du auch der Meinung, dass er hätte mitfahren müssen, so wie Stefan das gesagt hat?
Also ich glaube, es ist völlig unstrittig, dass Max eine herausragende Hinrunde spielt. Und wenn man das Leistungsprinzip anlegt und die 26 besten deutschen Spieler zu einer WM gehen, hätte Max Mats mitgehen müssen. Das ist keine Frage. Und ich finde, die Tatsache, dass Hansi sich ein bisschen schwer getan hat, auch in der Kommunikation, zeigt auch, dass die wahrscheinlich wirklich mit sich gerungen haben. Er war jetzt eine ganze Zeit draußen, war dann seit dem letzten Turnier nicht mehr dabei, seit der letzten Weltmeisterschaft 2018. Ja. Diese Hintertür war immer offen und er hat sich in diesem Halbjahr sportlich so präsentiert, dass er unter sportlichen Aspekten fraglos dazugehört. Er hat übrigens auch unter dem Aspekt, wenn wir gerade die Diskussion aufmachen, wo ist Führungsstärke, wo sind Führungsspieler? Mats Hummels ist ein Führungsspieler und dazu gehört eben auch, in schwierigen Situationen den Finger mal in die Wunde zu legen. Und das hat er in Dortmund aus meiner Sicht getan.
War das vielleicht auch sein Fehler, dass er das getan hat? Weil nämlich Hansi Flick
das will ich nicht hoffen.
Ich will lieber Ja-Sager dabei haben.
Aber es darf ja kein Fehler sein, also von Hummels Sicht aus. Ne? Flick hat es jetzt so beantwortet, nochmal, ich hätte Mats Hummels mitgenommen, ich wäre auch gerne immer mit solchen Spielern, Persönlichkeiten in so einen Austausch gegangen, was können wir eigentlich jetzt hier besser machen, Matthias Sammer war damals auch einer in der Nationalmannschaft, meine Wichtigkeit ja auch ein paar Spiele und das ist auch enorm wichtig für die, weil wenn du nur diese, ich sag mal, Ja-Sager hast, also es sind schon im Team ein Kimmich und ein Neuer, die wissen schon, oder ein Goretzka, die ihre Meinung haben und auch sagen, aber vielleicht hatte er da ein bisschen Furcht vor, dass eben zu viel dann auch an die Öffentlichkeit kommt.
Ja, das glaube ich. Dann wollen wir das Ganze abschließen, das Dortmunder Thema mit Jana und der Auflösung der Frage der Woche.
Und wir hatten ja die Frage gestellt, holt Terzic das Maximum aus dem BVB raus? Und 63% der Fans sagen, nein, die Mannschaft, die entwickelt sich einfach nicht weiter. Sebastian geht sogar so weit, dass er sagt, sie entwickelt sich fußballerisch zurück. Bisher stimmten zwar die Ergebnisse, jedoch habe ich kaum ein Spiel gesehen, was an den BVB unter Rose erinnert hat. Also auch hier werden die Parallelen zum Ex-Trainer gezogen. Da ist aktuell viel Luft nach oben. Andere stärken dem Trainer aber auch den Rücken, sagen es spielen viele, die nicht das Niveau für den BVB haben. Zu viele falsche Einkäufe in den letzten Jahren. Der BVB braucht Spieler mit Qualität. Der Kader muss noch verbessert werden. Das geht dann ganz klar in Richtung der Vereinsführung und so sieht es auch schwarz-gelb. Seit Jahren werden Trainer und Spieler kritisiert und ausgetauscht. Die Probleme sind trotzdem immer die gleichen und das Resultat einer falschen Kaderzusammenstellung ohne Konzept. Wann wird endlich die Vereinsführung des BVB hinterfragt? Unter den Fans ist das längst ein Thema. Das zumindest ist Meinung der Fans im Netz. Jetzt wollen wir noch die Meinung der Fans an unserem Dopafon hören.
Ich denke schon, dass Terzic versucht, das Maximum aus dem BVB rauszukitzeln. Der BVB hat klassischerweise ein Problem in der Abwehr. Hummels zu langsam, Schlotterbeck ungewohnt mit Schwächen. Da müsste man im Winter nochmal nachlegen.
Nein, Terzic holt nicht das Maximum aus der Mannschaft raus. Er hat die Mannschaft eher geschwächt. An ihm liegt es definitiv nicht, weil die Mannschaft schon seit 2017, seit dem Weggang von Thomas Tuchel, für mich mittlerweile schon fast untrainierbar ist. Da könnte man auch Jürgen Klopp oder Pep Guardiola oder sonst wen hinstellen. Irgendwie habe ich langsam das Gefühl, dass einige Spieler nicht mehr wirklich zu erreichen sind.
Warum BVB an diesem Trainer festhält, ja, weil es ein Dortmunder Junge ist.
Seitdem Haaland weg ist, ist da nichts mehr auszuholen aus der Mannschaft bei Dortmund. Da kann man hinstellen, wen man will.
Oha. Sehr deutliche Worte. Also das Thema geht weiter mit Borussia Dortmund. Wir wollen mal auf die Bayern kurz gucken, Kerry, weil gucken uns auch gleich das 1:0 an, weil die Bayern haben ja ihre Krise schon genommen. Nagelsmann war auch so ein bisschen in die Kritik geraten. Jetzt ist wieder alles toll und Gnabry schießt Tore und wir freuen uns.
Ja, überragende Verfassung aktuell. 10 Spiele jetzt schon erfolgreich und man sieht natürlich Gnabry, wir haben ihn im September noch kritisiert, als er bei der Nationalmannschaft war.
Und er muss zum Friseur, ne?
Das ist er jede Woche, glaube ich, weil er hat jede Woche eine andere Frisur fast gefühlt.
Nee, also er hat keine Schere dabei.
Er macht es überragend, zusammen natürlich mit Musiala, der einfach für mich, wenn der so weitermacht, mit 19 habe ich jetzt noch nicht so einen Spieler gesehen, wenn er diese Konstanz behält und wenn er so dran bleibt, verletzungsfrei bleibt, dann traue ich dem auch zu, in ein paar Jahren Weltfußballer zu werden.
Ja. Also, aber ich wiederhole mich da, in dieser Phase, wo es bei Bayern nicht so lief, mit den 3 Unentschieden, mit der Niederlage gegen Augsburg, und dann kam Oliver Kahn und dann kam Brazzo, das war früher nicht anders. Dann war der Uli da, der Kalle hat die Jungs mal richtig angezählt, also auch in der Öffentlichkeit, natürlich auch intern. Und dann wussten sie, weil sie ja die Qualität haben, jetzt müssen wir ein bisschen mehr machen und der Bundesliga und den Jungs auch zeigen, wer hier Chef im Ring ist. Und das haben sie die letzten Spiele gezeigt. Und das sehe ich eben bei Dortmund nicht. Ja, also da hast du mal so eine schlechte Phase, da wird dann da drauf gezeigt und da drauf, aber nicht wirklich richtig die Dinge angesprochen. Und das haben die Bayern gemacht, deswegen performen die so.
Vielleicht ist es sogar, ich meine, ich will dich schon wieder zurück auf den Dortmunder Block, aber wo du es jetzt so gesagt hast, vielleicht ist das Problem, dass Terzic ein Dortmunder Junge ist. Aber es ist ein anderes Thema, dass sich da keiner so wirklich traut, weil er eben quasi zur Familie gehört. Wir wollen es nicht wieder aufmachen. Ich wollte es nur kurz sagen, du warst beim Spiel Schalke gegen Bayern.
Ja,
und dann sag was zum 2:0.
Also ich will einfach nur über Musiala sprechen, wie glaube ich alle, die da gestern im Stadion waren, auch dieses Tor, was nicht anerkannt wurde, das 3:0, das war eigentlich das größte Husarenstück. Der Junge ist unfassbar und unter anderem Lothar Matthäus hat ihn gestern mit Messi verglichen, hat seinen Preisschilder auf 250 Millionen schon mal taxiert. Ich glaube, das kann der oder einer der ganz großen WM-Stars werden und Bayern wird gut daran tun, den mit einem lebenslangen Vertrag auszustatten.
Und dann geht Musiala zum FC Barcelona.
Das glaube ich erstmal nicht. Also Barcelona, ich glaube, dass er noch sehr lange bei Bayern auch bleiben wird, weil er sich sehr wohlfühlt auch in München, weil er sein neues Zuhause auch gefunden hat. Er kam ja von Chelsea damals mit 16, 17 ist er dann am Campus auch gewesen bei den Bayern, hat da eine super Entwicklung genommen und die lieben den natürlich alle, auch die Verantwortlichen, die dann alles dafür tun, auch seinen Vertrag in den nächsten Jahren nochmal aufzustocken, dass er
dazu würde mir einfallen,
dass er da hochgeht. Ist jetzt schon Ausnahmespieler.
In Dortmund lieben sie auch alle Herrn Bellingham. Und geht
aber das sind doch andere Voraussetzungen.
Aber was hast du denn hier in Dortmund so eingebissen? Wir schauen jetzt oder reden über Musiala.
Ja.
Aber du musst denn auch sagen, welche Jungs hat er um sich herum? Gnabry, der auf einmal explodiert, Choupo-Moting, seit er drin ist, performt auch mega, macht die Tore, Sané, also alles. Und Müller, dürfen wir nicht vergessen, seit Wochen raus. Das ist natürlich dann auch Gold wert für einen Musiala, dass er genau diese Qualität vor sich, neben sich hat und hinter sich mit Kimmich, vielleicht nicht gegen Schalke, aber auch ein Goretzka. Das ist enorm wichtig, wenn du genau auf dieser Position spielst, dass du die Qualität hast.
Und diese Spieler, die du erwähnst, die sind halt auch nach dieser Niederlage in Augsburg haben sie sich nochmal zusammengesetzt auch und auch einfach das aufgearbeitet. Eben weil es Leader sind, auch Goretzka, Kimmich, der Mannschaftsrat ist eng zusammengerückt und das fehlt mir bei Dortmund so ein bisschen, außer Hummels. Bellingham vielleicht noch, der macht auch den Mund auf, das ist schon ein Leader in jungen Jahren, aber sonst fehlt mir da so ein bisschen diese Hierarchie in der Mannschaft.
Ja. Choupo-Moting ist ja noch ein super Beispiel. Ja. Ne? Auch der profitiert einfach von einem Superstar-Ensemble. Der war auf Schalke 3 Jahre, den haben die da auch vertrieben, wie viele andere. Da hat er überhaupt nicht funktioniert.
Goretzka war
und jetzt auch sagen alle, der ist besser als Lewandowski. Wie irre ist das? Nee, der spielt halt einfach.
Goretzka, Neuer.
Ja gut, viele wurden auch verkauft, weil man Geld braucht.
Okay, wir wollen nicht schwelgen, wir wollen vor allen Dingen nicht irgendwie in andere Sphären rutschen. Wir werden gleich einen ausführlichen Schiedsrichterreport veranstalten. Natürlich müssen wir auch darüber reden, dass die Schiedsrichter richtig in der VAR-Klemme sitzen. Wie kommen sie da eigentlich wieder raus? Gibt es neue Ideen? Was macht der Nachwuchs? Und wir reden natürlich auch über Michael Preetz und was immer noch aussteht. Wie nett findet er eigentlich Jürgen Klinsmann? Was Jürgen Klinsmann über Jürgen Fritz gesagt hat, dazu kommen wir später mehr. Man sieht, das Lächeln schon ist nicht ganz so sauber. Aber was er dazu zu sagen hat, gleich nach der Werbung. Bis gleich. Zurück im Stahlwerk Doppelpass. Und meine Damen und Herren, wir kommen jetzt zu einer ganz wichtigen Geschichte, nämlich da fragen wir doch mal den Schiri.
Da fragen wir doch mal den Schiri. Wird präsentiert von Das Örtliche. Ohne Schiris fehlt uns was.
Also ohne den Chef der Schiris wäre der Stuhl heute leer. Deshalb sind wir froh, dass du da bist nochmal. Und das war jetzt aber des Lobes genug. Denn ihr seid ja wirklich zwischen Kommunikation und, sagen wir mal, Autoritätsverlust auf der Wiese. Da schwankt ihr so hin und her. Und dann kommt auch noch diese VAR-Klemme dazu. Norman Solida.
Halten wir eines ganz klar fest, die Schiedsrichterei macht Fortschritte. Moderne Referees tauchen nicht mehr ab. Sie stellen sich, sie kommunizieren, sie erklären sich und sie repräsentieren ihre Zunft regelmäßig in der Öffentlichkeit. Schiedsrichter sind heute erfreulich nah am Fan und am Zuschauer. Und der Videoassistent hat im 6. Jahr seines Bestehens tatsächlich eine Fußballkrankheit fast komplett geheilt. Klare Abseitstore gibt es so gut wie gar nicht mehr. Bravo, doch es gibt auch chronische Mängel, zum Beispiel dann, wenn Schiedsrichter und VAR gleichzeitig eine Fehlentscheidung treffen und trotz moderner Technik und eindeutiger Beweislage dabei bleiben. Der Faktor Mensch bleibt eine Fehlerquelle. Und so ist die Akzeptanz des VAR relativ großen Schwankungen ausgesetzt. Gefühlt passieren zurzeit relativ viele Fehler. Entsprechend negativ ist aktuell auch die Stimmung.
Heute wurden wir verpfiffen. Heute war der Schiedsrichter auch respektlos gegenüber uns Spieler. Das geht gar nicht. Mit dem konnte man gar nicht kommunizieren. Was er gepfiffen hat, war skandalös. Und ich glaube, in meiner ganzen Karriere war das mit Abstand die schlechteste Schiedsrichterleistung, die ich jemals gesehen habe.
Schiedsrichter und VAR könnten eine Imageverbesserung vertragen. Denn der Kölner Keller hat zwar den Fußball gerechter gemacht und die Zahl an krassen Fehlentscheidungen deutlich reduziert, aber der VAR hat auch die Schiedsrichter passiver gemacht. Kaum ein Assistent zeigt während eines Spielzugs noch Abseits an. Doch diese Zurückhaltung kann nicht im Sinne von Lutz Michael Fröhlich sein. Deswegen fragen wir, wie zufrieden sind Sie mit der bisherigen Saison, Herr Fröhlich?
Du hast die Chance zur Antwort.
Jo.
Jo, das
war's. Wie zufrieden kann man sein mit der Saison? Also man kann nicht zufrieden sein aus der Schiedsrichtersicht im Moment. Das gibt zu viele Baustellen. Man kann auch von einer kleinen Krise sprechen, aber letztendlich ist es so. Ja, das ist viel Kritik, viele Situationen, die nicht gut gelöst wurden, auch gerade im Zusammenspiel mit dem VA. Aber worum geht es letztendlich? Wir hatten das Thema auch vorhin bei Borussia Dortmund, analysieren. Wir müssen es in Ruhe analysieren. Wir werden uns die nächste Woche dazu zusammensetzen, auch mit dem Team.
Ja.
Es darf aber nicht nur bei einer Analyse bleiben, sondern wir müssen dann letztendlich auch die Ergebnisse einspeisen.
In Seid
die
ihr Arbeit eigentlich bei dieser Analyse unter euch? Oder holt ihr da auch Fremde dazu, von außen?
In dem Gespräch selbst sind wir sicherlich unter uns, aber wir sind davon, das kann ich versichern, im Kontakt mit sehr vielfältig, mit Fußballern, auch mit Trainern und auch mit Experten.
Ja. Also wenn ihr Journalisten braucht, ich habe Zeit.
Okay.
Ich würde euch gerne mal, ernst, das war nicht jetzt...
Du bist herzlich eingeladen, alle in der Runde sind herzlich eingeladen, auch mal wieder im VRC zu erscheinen und sich mal ein Bild zu machen, wie es da abläuft.
Also wir gucken uns jetzt, bevor wir das uns angucken, gucken wir uns jetzt mal eine Szene aus Magdeburg an. Also Magdeburg gegen Darmstadt vom Donnerstag, das Live-Spiel bei Sport 1. Und da ist wirklich einiges zuzusagen. da ist es. 0-1 ging es aus für die Orangen, aber das nur nebenbei. Jetzt kommt die Szene.
Jo.
Er fällt. Und Schiedsrichter, das ist Schiedsrichter Wolfgang Haselberger, habe ich gehört. Stimmt das? War der das?
Ist nicht gut gelaufen, deswegen sage ich den Namen nicht.
Ich habe ihn gesagt, okay, kein Widerspruch. Wolfgang Haselberger sagt zunächst gelb, muss man ja sagen.
Ja.
So, jetzt kommt der Kollege, wer war denn da im Keller? Sagst du auch nicht. Ne?
Ein Videoassistent.
Ah, hätte ich fast
vermutet. Der leider Gottes interveniert hat.
Ja.
Muss man sagen.
Warum interveniert er da?
Also, wir müssen hier die... Am besten die Fehlerkette direkt ansprechen, ist zu formalistisch in der Situation. Er orientiert sich letztendlich an einem Standbild und geht von diesem Standbild dann in eine Bewertung, können andere Spieler noch eingreifen, wie ist der die Abschlussmöglichkeit.
Zeig uns nochmal die Szene, weil da waren nämlich drei im 16er noch.
Ja, genau.
Also er war nicht letzter Mann, bei weitem nicht. So, und da...
Mal vielleicht so.
Ja.
Ja, genau, richtig.
Da, so, da sind die drei im 16er, deutlich zu sehen.
Ja, also die getroffene Entscheidung auf dem Platz vom Schiedsrichter in der Situation war aus unserer Sicht angemessen zu dem Vorgang.
Ja.
Der Videoassistent hat eingegriffen,
das war
weil er sich an einem Standbild orientiert hat. Dass in dem Moment, wo ich es anhalte, sind die Spieler vielleicht noch einen Meter oder zwei Meter weiter hinter. Aber bei dieser Situation rausbleiben aus der... Es ist jetzt... keine Abseitssituation, wo man eine Linie hat, sondern es ist eine Situation, die interpretiert der Schiedsrichter auf dem Feld aus der Entwicklung im Spiel. Und da muss es glasklar sein, dass da kein Spieler mehr da ist. Dann ist es was anderes, aber nicht so.
Aber dann muss ja die Frage gestellt werden, warum orientiert er sich an einem Standbild?
Das ist das, was ich sage.
Ja. Das kann ja nicht sein.
Genau. Also er orientiert sich an dem Standbild und das ist falsch. Das ist eine Fehlerquelle. Jetzt vielleicht auch mal zum Umgang, wie wir mit den Schiedsrichtern daran arbeiten. Man darf es nicht pauschalieren, dass es alle Schiedsrichter, alle Videoassistenten sind so, sondern man muss es tatsächlich, wenn man analysiert, die Fehlerquelle hat, die ist personenbezogen und man muss dann individuell mit den Leuten arbeiten und checken, ob es besser wird bei den Leuten. Und wenn nicht, dann muss man auch darüber reden, ob vielleicht ein anderer Job als Schiedsrichter auf dem Feld oder wieder auf vierter Offizieller
oder vielleicht bei der Post oder...
Nee, ah.
Ja, das war jetzt unsachlich, weiß ich, aber ich meine damit, wenn man doch feststellt, dass jemand was nicht kann, dann muss man, finde ich, auch irgendwann die Entscheidung treffen, du kannst es nicht und mach was anders. Aber dann eben nicht,
wird mal so vierter Schiedsrichter. Da muss ich immer einen Schutz nehmen.
Ja, aber im Schiedsrichterwesen zu bleiben, ist dann vielleicht auch ein Fehler.
Nein, die sind ja qualifiziert, aber, überhaupt keine Frage. Aber also, vielleicht nicht in der Position, das hatte Lutz ja gerade gesagt, ihn dann wirklich mit dem Schiedsrichter zu reden und ihn in irgendeiner Form in eine andere Position dann zu schieben als vierten Offiziellen oder wo auch immer. Das hat er ja gesagt. Also,
oder auch vielleicht noch mal ganz klar auf die Prinzipien hinzuweisen, wie sowas zu funktionieren hat.
Ja.
Und diesen Prinzipien müssen sich dann alle irgendwie auch, da müssen sich alle Schiedsrichter und Videoassistenten vereinbaren. Es kann nicht sein, dass der eine immer mal flach drüber geht und guckt, ach, ist in Ordnung. Und, und der nächste, der geht sozusagen ins Detail
aber
und
wird
dann
ja
zu formalistisch.
Ich hatte ja eben gesagt, du kommst sofort dran, damit ich den Faden nicht verliere. Autoritätsverlust auf der Wiese, hatte ich ja eingangs gesagt. Für mich ist das so ein Beispiel, wenn das jetzt, sagen wir mal, Aitekin gewesen wäre, um mal den Topmann zu nehmen, der im Moment pfeift, der hätte sich, glaube ich, auf das, was aus dem Keller kommt, überhaupt nicht eingelassen. Sondern er hätte gesagt, ich habe das so gesehen, ich habe es so entschieden, Klappe halten. Und ich glaube eben, dass das ein Verlust ist, der Leute, also der Jüngeren auch, wie Kollege Haselberger, der dann sagt, ah, ich bin unsicher und deshalb pfeife ich andersrum.
Also ich finde, erst einmal dürfen wir jetzt anhand eines Einzelfehlers diesen Herrn nicht verdammen. Ich finde, es ist der Fairness gegenüber den Fußballern, kann man auch den Namen nennen, Michael Bacher, Zweitligaschiedsrichter sonst so. Und der macht jetzt einen ganz klaren Fehler, aber dann kannst du ihn nicht gleich aus der ganzen Sache rausnehmen, musst das natürlich aufarbeiten. Der zweite Fehler ist ja, dass der Kollege auf dem Feld sich die Bilder nochmal selber am Spielfeldrand anschaut. Ja, und dann natürlich denkt, wenn der schon eingreift, wird was dran sein und sich dann da manipulieren lässt und sagt, ich gehe mit. Normalerweise muss er sagen, das war ein falscher Eingriff, muss bei seiner Entscheidung, vor allem bei dieser Wucht dieser Bilder, dass das keine klare Torchance ist, keine rote Karte ist. Und aber einen Punkt möchte ich gerne noch machen. Ja. Zwar eine Einzelszene, aber eine Grundtendenz und die ist auch eine Fehlerquelle, finde ich, dass die Eingriffsschwelle zu oft zu niedrig ist und im Keller geschaut wird, gibt es Einzelargumente, die für eine Strafverschärfung oder für eine Entscheidungsänderung sprechen. Und da einfach zu gucken, der Schiedsrichter gibt gelb in dem Zeitpunkt. So, einfach die Position zu überprüfen und nur dann zu sagen, wenn jetzt wirklich keine Abwehrspieler mehr da sind, die müssen richtig deutlich, muss die Situation sein, dann kann er auf die Idee kommen zu sagen, guck dir es an, das ist nämlich eigentlich eine rote Karte. Ja.
Wir kommen zu dem nächsten Beispiel, was deutlich macht. Da geht es um das kontrollierte Abspiel oder das kontrollierte Verteidigen oder kontrollierter Pass, je nachdem, wie man sagen will, aus diesem Spiel hier mit Gladbach und Bochum. Mhm. Und Benzibaini, witzigerweise wieder mit dabei. Schon verrückt.
Guter Mann, ne?
Ja, guter Mann.
Ablösefrei.
Für Dortmund, ja.
So, hier sehen wir es. Da wird der Ball nach außen gespielt und weil Hofmann aus dem Abseits kommt, wird dann letztlich Abseits entschieden. Das musst du auch erklären.
Dafür brauchen wir eine Doktorarbeit.
Ja, nee, das kriegen wir relativ schnell hin. Genau. Das ist halt so, dass der, also erstmal steht der Spieler im Abseits. In dem Moment, wo der Spieler auf den, aufs Tor köpft, in der Situation vorher.
Die Frage ist, kontrolliertes Abspiel.
Genau, und dann ist es halt so, dass der Abwehrspieler sich hier in einem Zweikampf befindet. Und eine Zweikampfsituation wird letztendlich immer... sollte immer so ausgelegt werden, dass ein kontrolliertes Spielen, Kontrolle über den Ball und Kontrolle im Raum eben nicht möglich ist. Und deswegen ist das am Ende kein kontrolliertes Spielen und die Abseitsstellung nach den Regelauslegungen, nach internationalen Standardregelauslegungen auch korrekt.
Also sagen wir, Zweikampf ist immer unkontrolliert, also das Abspiel dann.
Ja.
Für die Schiedsrichter. Aber ich meine, die Trainer sehen es ja genau andersrum. Die würden sagen, jeder Zweikampf muss kontrolliert sein.
Also. Da gehe ich auch rein. Ich musste dann am Mittwoch, habe ich mich stundenlang mit der Szene beschäftigt. Ich habe eine Regelecke dann schreiben müssen und habe am Ende dann auch geschrieben, das ist konform wegen dieser internationalen Vorgaben. Und da ist aber die Wurzel allen Übels, weil da muss man sich mal den Ablauf anschauen. Da wird die Regel geändert zur letzten Saison. Damals hieß es bewusstes Spielen und aber auch eine misslungene Aktion, dann wäre das Tor hätte gezählt. Ja. Ja? In der vergangenen Saison hätte das Tor gezählt. Dann sagt das IFAB, die Regelbehörde, wir müssen da noch was ändern und müssen das konkreter machen und sagen, der verteidigende Spieler muss eine ballkontrollierte Aktion haben. Und dann geben die Referenzszenen und formulieren Texte erst auf Englisch. Dann gibt es ein DFB-Papier.
Doktorarbeit, du sagst es ja.
Dann gibt es ein DFB-Papier. Da wird dann geschrieben, nicht in höchster Not, nicht in einem Zweikampf befindlich und unter Bedrängnis. So, und wenn du die drei Kriterien anlegst, dann kannst du die Entscheidung nachvollziehen. Dann gibt es Ende Juli erst ein IFAB-Zirkular an alle Verbände und an alle. So, und da gibt es dann eine deutsche Übersetzung von einem englischen
Text.
Ist einfach nicht verständlich und nicht...
Ich halte nur kurz fest, die FIFA ist nicht nur korrupt, sondern auch kompliziert.
Ja, jetzt, Rudi, jetzt... Ja?
Das ist ja fürchterlich.
Nein, aber es geht ja wirklich darum, dass sie den Schiedsrichtern durch diese Änderung, die dann auch noch im nachträglich kommuniziert wurde und nicht in die Regeländerungen am Anfang aufgenommen wurde, die machen das den Schiedsrichtern das Leben schwerer, weil die Auslegungsvoraussetzung der vergangenen Saison war klarer. Da hieß es bewusste Aktion und selbst wenn er die nicht perfekt ausführt, selbst wenn die misslingt, dann wird das Abseits nicht aufgehoben. Also
früher war ja ganz klar, Ball kommt vom Gegner, kein Abseits.
Ja.
Ja, genau.
Aber gut, das ist aber auch vielleicht nicht. Ja.
So, dann hätte das Tor gezählt.
Problem, das ist ein vielschichtiges Problem dieser VAR, ne? Das wissen wir, für die Schiedsrichter auf dem Platz, für die Leute im Keller und vor allen Dingen für die Fans und Zuschauer.
Was machst du jetzt die ganze Zeit?
Ich habe einmal festgedrückt, damit du mich besser hören kannst. Und wenn du, Carsten, sagst, dass du dich stundenlang als Experte damit beschäftigt hast, um eine Regelecke, wie das bei euch im Kicker heißt, zu schreiben, dann sagt das eine Menge aus. Stefan sagt zwar, er hat das sofort verstanden. Ich habe es auch 10, 20 Mal geguckt und so richtig hat verstanden, habe ich es ehrlich gesagt immer
noch nicht. Wolltest du das jetzt abschaffen oder was?
Nein, ich will jetzt ganz was anderes sagen.
Aber das wundert mich aber jetzt nicht. Also nicht böse gemeint.
Schon klar. So, ist das jetzt... Ja, okay.
Da ist nicht böse.
Lass ich mal so wabern.
Aber eigentlich schon.
Ja, genau. So, aber der Punkt ist doch folgender. Die Leute im Stadion verstehen überhaupt nichts mehr. Die Leute am Fernseher, wenn er schon stundenlang sich hier arbeiten muss, verstehen auch gar nichts. Und deswegen, warum denn bitte in Gottes Namen, gleich ein paar Kilometer von hier entfernt ist ein NFL-Spiel, die machen euch das zum 100. Mal vor, den Funk offen geben, die Kommunikation und meinetwegen auch unbedingt bitte Szenen davon im Stadion auf dem Videowürfel zeigen, damit es wirklich transparent und nachvollziehbar wird. Warum bitte passiert das im Fußball nicht? Ich behaupte sogar, Halbsatz noch, das erhöht dann sogar die Spannung und vielleicht das Erlebnis ist nochmal ein anderes, weil ich live, lass mich ausreden, beim Rugby
aber wir haben nicht so viel Zeit.
Ja, das haben wir schon, ich sehe die Uhr da vorne. So, beim Rugby genauso, die Leute werden mitgenommen, es ist transparent, wenn wir dieses Tool schon haben, weil zurückdrehen können wir es nicht mehr, wir leben im digitalen Zeitalter
Und warum bitte geht das nicht?
Mach du. Ja. Ich bin raus. Mach du.
Dein Einstieg, ich möchte gerne noch mal was zu sagen.
Bitte.
Das heißt immer, wir verstehen es nicht. Ich glaube schon, dass der Sachverhalt von allen verstanden wird.
Im Stadion nur, von den Leuten?
Nur die stehen ist, da. Jetzt Moment. Ist er dran.
Ja. Ja.
So,
das, mal das, dass, man den, Ordnung, dass man ja? den Sachverhalt schon versteht. Aber man hat eine andere Meinung dazu. Das ist etwas anderes aus meiner Sicht. Man versteht es, aber man sagt, ich sehe es anders. Das ist ja. für mich jetzt kein absichtliches Spielen des, ein absichtliches Spielen des Balles. Das ist ein Unterschied für mich. Es wird immer zu, ist alles so kompliziert. Wir verstehen es nicht mehr. Ich glaube, es ist eher ein Thema, dass man im Fußball unterschiedliche Perspektiven, unterschiedliche Meinungen hat
Klar.
und darüber redet. Und das finde ich auch total okay. Jetzt zu dem Thema Transparenz. An dem Thema Transparenz müssen wir ohne weiteres, gebe ich dir recht, weiterarbeiten. Wir versuchen, dass zumindest ein Baustein ist, dass wir auftreten hier, zum Beispiel im Doppelpass, unsere Situationen erklären. Das ist alles nach dem Spiel, so im Spiel, die Transparenz. Wir sind nicht abgeneigt, die Dinge auf dem Bildschirm, zum Beispiel auf dem Stadionscreen. Nur ist es in Deutschland im Unterschied zu in den internationalen Wettbewerben UEFA, FIFA halt so, da ist alles durch die FIFA, durch den Wettbewerbsveranstalter kontrolliert in allen Stadien. Hier ist es so, dass jeder Stadionbetreiber, jeder Club im Prinzip das selbst überlassen ist. Und wenn wir dann eine Situation haben, dass in Mainz, in Bayern zum Beispiel die Situation übertragen werden und in anderen Stadien zum Beispiel nicht, weil es nicht irgendwie nicht funktioniert, weil sich die Clubs da nicht committen können, dann ist das vielleicht auch nicht unbedingt eine
Aber ist das nicht ein Verschieben? Ist das nicht ein Verschieben des Problems auf andere Verantwortlichkeiten?
Ich habe noch eine Idee dazu. Das ist, wir müssen, ich sag mal, wenn man wirklich eine absolute Transparenz reinbringen möchte und das in den Stadien im Moment schwierig ist, dann muss man vielleicht sogar noch einen Schritt weiter denken. Wir leben in einem Zeitalter der Apps.
Doch nicht.
Und wo man alles auf dem Monitor sehen
ich kann.
Ich
sehe es eher schwierig
Warum nicht
in der Situation.
Diese Richtung gehen, eine App entwickeln, wo jeder nicht nur im Stadion, sondern jeder auch zu Hause oder gerade wo man ist, das nachvollziehen kann, was man gerade im Spiel
hat. Aber da gucken die Leute,
jetzt kurz, bin ich dran.
Jetzt nein, bin da bin ich auch informiert.
Doch, also, du bist gleich wieder dran. Ja. Ich wollte nur eins sagen, ich kann mir vorstellen, dass im Stadion, ja, wenn man das zum Beispiel auf den Würfel macht oder wohin auch immer, auf die Leinwand, dass so das alle sehen können, warum ist die Entscheidung so gefallen und dann wird dazu auch noch was gesprochen. Gleichzeitig pfeifen ungefähr 25.000 Menschen, die diese Entscheidung scheiße finden auf gut Deutsch. Ja, und die sagen nicht, oh, jetzt will ich mal erstmal hören, was der Lehrer so sagt, sondern die werden pfeifen wie verrückt, du verstehst dann eh nichts. Das heißt, ich glaube, im Stadion es zu erklären, ist nicht möglich. Das mit der App ist wiederum ja ein Vorschlag, da kann ich dann gucken, sehe ich zwar das Spiel nicht mehr, aber ich kann auch mal nachgucken.
Hey, aber bei den anderen Sportarten wird auch gepfiffen und die Leute verstehen es. Also und außerdem kann man auch nach dem Video dann meinetwegen die Entscheidung auch nochmal, wie es hier auch passiert, schriftlich nochmal einblenden. Und das ist, Entschuldigung mit Verlaub, aber ich halte das für Quatsch, dass das technisch schwierig ist und auf die Clubs oder welche Verantwortlichkeiten auch abzuschieben, weil selbst bei Union, wo sie die Täfelchen immer noch schieben, haben sie auch ein Video, eine Videoleinwand. Das heißt, Video haben alle diese Vereine, weil sie es haben müssen. Das ist nämlich auch eine Vorschrift. Und genauso gut, die können auch die Stadionhymne abspielen, können sie auch den Schiedsrichter tun. Das ist technisch alles machbar. Und wie gesagt, wir können gleich, wahrscheinlich Stefan der Einzige in der Runde, der ein Ticket hat, weil er ein Fuchs ist heute nachher, bei dem NFL-Spiel gucken, dass das funktioniert, auch in einem Bundesliga-Stadion.
Wenn ein Gast diese Sendung hier übernimmt und der Moderator nichts mehr zu sagen hat, dann wird es Zeit, dass Sie mir helfen. Vielen Dank, dass Lutz-Michael Fröhlich überhaupt hier ist. So, damit ich mal wieder durchsitze. Und wir haben jetzt zwei Beispiele, die nochmal deutlich machen, oder wir wollen danach dann darüber reden, was passiert denn eigentlich mit dem Kollegen, der dann da einen Fehler gemacht hat. Wir gucken uns die Situation an, die berühmte Benzibaini gegen Anton, also Gladbach gegen Stuttgart. Wir erinnern uns an diese Geschichte und da gibt es zwei Aspekte. Zunächst gucken wir die Szene, also die rangeln da rum. Und Benzibaini sagt, lass mich endlich los, schubst ihn weg und Anton fällt wie ein Baum, der gerade abgesägt wird.
Ja, man hält sich an die Stirn und wird aber hier in dem Bereich getroffen. Das muss man auch mal dazu sagen.
Er packt im Prinzip die Schulter. So. Lutz, du bist dran.
Ja, die Frage ist, ordnet man das hier als einen Schlag ein oder als ein Wegstoßen, als ein heftiges Wegstoßen? Das ist die Frage. Wer ist für Schlag?
Ja, das ist doch klar.
Genau.
ausgestreckter Arm und er trifft ihn auch nicht hier, er trifft ihn hier oben.
Das sagt ein Mann, der gegrätscht hat wie ein Verrückter.
Ja, aber der hat ihn doch hier oben getroffen. Ja, gegrätscht, aber nicht, also tut mir leid, das ist eine Tätigkeit und dementsprechend für mich ist eine rote Karte, sag du ja oder nein.
Tätigkeit?
Stefan, du liegst falsch oder nicht.
Ja, also ich sehe es genauso, wenn ich da mal kurz reingehen darf, wie Stefan, für mich ist das eine rote Karte, für mich ist es eine Tätigkeit und diese Bilder zeigen aber, finde ich, eindeutig, wo das Problem aktuell liegt. Ja. Ich glaube nicht, dass es eine Diskussion ist, die ursächlich um den VAR geht, sondern ich glaube, dass es am Ende wirklich eine Diskussion ist um menschliches Versagen. Ich glaube, du hast es ja eben gesagt, dass an den Fehlern gearbeitet werden muss. Da muss man sich die Frage stellen, wie lief da die Kommunikation, warum ist interveniert worden und warum ist der Schiedsrichter dann am Ende noch zu dieser Entscheidung gekommen?
Warum?
Ich würde dafür plädieren, dass wir wieder mehr dahin kommen, dass die Schiedsrichter auf dem Platz auch die sind, die sagen, ich bin hier der Spielleiter, ich treffe die Entscheidungen. Und ich lasse mir möglicherweise nicht jede noch so zweifelhafte Entscheidung vielleicht auch nochmal absichern, sondern dass es wirklich darum geht, die ganze Überschrift ist ja, macht das den Sport und das Spiel gerechter? Ich finde im Großen und Ganzen, aus meiner Sicht muss man diese Frage schon mit Ja beantworten, aber diese Interventionen müssen sich wirklich auf ein Minimum und auf glasklare Fehlentscheidungen reduzieren. Und hier sehe ich keinen Spielraum, das ist rot.
Dann hast du jetzt Zeit zu überlegen, warum diese Entscheidung so getroffen wurde, wie sie getroffen wurde, weil überraschenderweise gehen wir kurz in die Werbung. Und wir haben aber noch viele andere Dinge vor, nämlich wir müssen natürlich noch die Mutter aller Fehlentscheidungen uns anschauen, nämlich Frankfurt gegen Dortmund, als Adeyemi nicht wusste, was er im 16er, im 5er eigentlich machen sollte und die Folgen. Darüber reden wir und wir müssen natürlich auch klären, wie geht es weiter? Was gibt es für eine Zukunft? Ich hatte ja gesagt, Nachwuchs fehlt. Und vielleicht, wie wäre es denn mit Challenge für Trainer? Die Altersrente für Felix Brüch steht auch noch im Raum. Darf er noch weitermachen? All das werden wir gleich besprechen nach der Werbung. Jetzt können Sie aber erstmal wieder 75.000 Euro gewinnen. Das Sport 1 Weihnachtsgeld wartet auf Sie. Bis gleich nach der Werbung.
In der Hotel am Münchner Flughafen. Hi von Adel und Benz. Der Stahlwerk-Doppelpass geht in die nächste Runde. Und wir hatten ja auch die Diskussion schon angeheizt mit der Frage, wie kann man es den Schiedsrichtern leichter machen? Was gibt es aus der Bevölkerung sozusagen für Vorschläge? Jana, bitte.
Aus der Bevölkerung für Vorschläge. Wir hatten auf Instagram und auf Twitter dazu aufgerufen, dass wir uns mal Vorschläge einholen, was sich in Zukunft verbessern kann. Viele von den Punkten haben wir bereits in der Runde besprochen, sowie die Transparenz, vor allem eben für die Fans im Stadion oder eben auch das die Verantwortung der Schiedsrichter auf dem Platz wieder mehr in den Vordergrund rücken soll. Hier aber mal ein neuer Aspekt, und zwar feste Teams aufbauen zwischen Schiri und VAR, und dort auch der Vorschlag, dass man einen Ex-Spieler vielleicht mit zu den Videoschiedsrichtern mit dazu nimmt. Oder auch dieser Vorschlag hier von einem Kollegen auf Twitter, das Challenge-Recht für beide Mannschaften einführen. Auch das kennen wir ja bereits aus anderen Sportarten. Und das wäre vielleicht auch noch mal eine Lösung, über die man nachdenken könnte, Lutz Michael Fröhlich.
Ja, die Challenge-Nummer, Lutz, das ist das Problem, dass das auch von der FIFA abgesegnet werden muss. Ne? Das darf der DFB nicht so machen.
Ja, genau. Also der Einsatz des Videoassistenten ist an ganz konkrete Vorgaben gebunden und da ist die Challenge nicht mit im Programm. Ja. Heißt nicht, dass man darüber nachdenken kann und diskutieren kann.
Nochmal kurz erklärt. Wie aus anderen Sportarten, der Trainer hat zwei Zugriffsmöglichkeiten und wenn ich dann bei einer falsch liege, habe ich nur noch eine und sonst habe ich weiterhin zwei.
Ja, gut. Ja. Genau, und wenn man über Challenge nachdenkt, dann muss man es auch mal ein bisschen konkreter tun, dann, um vielleicht auch mal einen Vorschlag zu machen beim IFAB, ob man das in die Richtung bringen könnte. Ja. Aber da muss man sich dann auch hier irgendwo so ein bisschen vereinbaren, da muss es dann tatsächlich von allen gewollt sein. Und im Moment ist es so, ich höre sehr viel pro Challenge, aber nicht alle Trainer oder nicht alle aus dem Fußball wollen das eigentlich. Die wollen eigentlich eher auch, es gibt auch diese Ansicht, dass man das trennen will. Das eine ist der Fußball, was auf dem Platz abläuft, und das andere ist die Einhaltung der Regeln. Muss man beides zusammenbringen, ansonsten macht es keinen Sinn, dann haben wir wieder eine Baustelle.
Nicht alle sind einer Meinung, wir sind nicht in China, nicht wahr? Also deshalb, das ist ja der Vorteil. Also das ist ja auch, die andere Frage ist, feste Teams. Wir schauen nochmal auf diese Szene der Szenen schlechthin, nämlich Frankfurt gegen Dortmund. Die Frage an dich, wäre das also diese Situation anders entschieden worden, wenn es feste Teams gewesen wären? Hier hat man ja gar nichts gesehen. Also das Team dort.
Ja,
Foulspiel.
Das ist irgendwie so, spielt sich so ein bisschen im Konjunktiv alles ab. Aber Fakt ist ja, dass es ein Foul war und dass man hätte einen Strafstoß geben müssen. Ja. Ich denke, also hier in dem konkreten Fall war es klarer handwerklicher Fehler. Mhm. Sascha Stegemann hat es ja auch im Doppelpass auch erklärt. Ja. Es ist halt so, dass das einfachste aller Bilder, nämlich das Programmbild, in dem Moment nicht strapaziert wurde, sondern lediglich dieser Vierersplit im VA. Und ja, das ist einfach. Ist daneben gegangen.
Ja. Also Robert Kamka war derjenige, der da diesen falschen Tipp gegeben hat. Ich hatte ja eben schon gesagt, das mit der Post nehme ich zurück. Ja, also ich habe auch nichts gegen die Post. Also das ist nur nebenbei. Ich habe gerne per Kiel. Könnte ich die Kreisliga mal pfeifen als Strafe? Darf ich das?
Nee, ja, nee. Das ist hängt welchem Land bist
dass du ich denn? Gesagt
bist du im Verein?
Ich habe keine
in welchem
Ahnung.
Verein bist du?
Ja, nur in meinem eigenen.
Okay. Dann,
dann kannst du dir ja auch eine Schiri-Lizenz dann ausstellen.
Ja, genau. Aber jetzt mal ernsthaft, wenn ich tatsächlich in einem Verein wäre, dann könntest du sagen, ja, so Kreisliga darfst du mal.
Ja, machen wir eine Stunde, eine kurze Einweisung und dann anschließend 20
Punkte. Fehler zurück, es geht nicht um mich, es geht um Robert Kamka. Jetzt hat er diesen Fehler gemacht. Mhm. Wie seid ihr mit ihm umgegangen?
Ja, in Gespräche in dem Moment. Es wurde auch diskutiert darüber. Robert hatte dann am nächsten Tag auch nochmal in der zweiten Liga einen Einsatz als Videoassistent, ob man ihn da abzieht oder nicht. Mhm. Wir sind zu der Entscheidung gekommen, nach den Gesprächen, die Jochen Drees dann mit ihm geführt hat, nee, er ist stabil, er kann damit umgehen, hat das Spiel nochmal gemacht. Im Moment ist er nicht im Bundesligaspielbetrieb drin gewesen, weil wir auch die Öffentlichkeit kennen und wissen, wie damit umgegangen wird. Das macht Sinn. Aber wichtig ist halt, dass man mit ihm daran arbeitet. Nicht nur mit ihm, sondern mit jedem, der irgendwie betroffen ist, dass man die Fehler künftig vermeidet.
Mhm. Carsten, jetzt hat er so schön gesagt, ja, wir haben mit ihm gearbeitet und dann fanden Gespräche statt. Und eigentlich versuchen wir immer das Beste draus zu machen. Ja, aber es gibt angeblich auch eine Liste, wo dann draufsteht, du warst gut, du warst schlecht.
Das ist ein bisschen anders. Also ich finde, ich fange mal mit einem Lob an, was ja auch hier stattfindet. Also die Schiedsrichter sind tatsächlich viel nahbarer. Sie erklären sich nach den Spielen, sie erklären sich hier. Du kannst mit ihnen ins Gespräch kommen. Die Transparenz hat wirklich deutlich zugenommen. So, und dann gibt es aber einen Fall, aus meiner Sicht eine unnötige Baustelle. Nach einer Recherche im Sommer 2021 wurde eben eine interne VAR-Liste erstellt. Von den 26 Bundesliga-Schiedsrichtern, die alle theoretisch als VAR zum Einsatz kommen können, sind 5 von dieser Liste runtergenommen worden und 4 auch tatsächlich Wimborg, in der ganzen Saison nicht mehr angesetzt worden. Ja. Ittrich dann noch, Bart Stübner und so um Petersen. So um Petersen war übrigens auch der letzte im Februar 2021, der freitagsabends in der zweiten Liga einen klaren VAR-Fehler gemacht hatte und wurde dann samstags am Frühstück vor den Kollegen abgesetzt vom Samstageinsatz. Und da natürlich finde ich das nachvollziehbar, ist das eine zielführende Methode, den quasi nach Hause zu schicken von seinem eh schon geplanten Einsatz oder zu sagen, du kannst es besser machen und wenn du natürlich jetzt innerhalb von 4 Wochen 2 Aussätze hast, dann musst du mal rausbleiben. Das ist übrigens passiert, muss man jetzt auch nochmal sagen. Günther Perl hat zu Saisonbeginn, der ist ja nur noch VAR spezialisiert, 2 Fehler gemacht, war da immer auch in Doppeleinsätzen drin, wo du schon sagst, ah, der kommt am nächsten Tag wieder zum Einsatz und dann war er aber auch mal 3 Wochen raus. Also so ein bisschen Leistungsprinzip greift, aber zu dieser geheimen VAR-Liste muss ich nochmal sagen, da gab es dann die Möglichkeit auch von uns an Jochen Drees zu sagen, ganz konkret, welche Schiedsrichter werden nicht eingesetzt und warum?
Ja.
Und da ist er dann ausgewichen und hat gesagt, theoretisch können alle eingesetzt werden. So, und das ist ein kleines Eigentor, weil du natürlich dann denkst, okay, das wird doch noch im Kleinen gemauschelt. Es geht um ein jährliches Grundgehalt. Okay, jeder VAR kriegt 6.000 Euro, wenn er einmal...
Bevor wir das jetzt besprechen, gemauschelt oder nicht gemauschelt?
Nicht gemauschelt, aber trotzdem verbesserungsbedürftig.
Das heißt, es gab doch eine Mauschelei?
Nein.
Ja, wie, aber dann
nee, das ist eine Frage der Kommunikation, wie man mit den Leuten umgeht, wie man das auch rüberbringt und
auch nach außen eben einfach erklären.
Gibt es denn die Liste?
Es gibt Listen, klar, zu den einzelnen Jobs, klar, aber natürlich, die gibt es doch überall. Ja. Also eine Checkliste oder wer wo draufsteht, das ist erstmal nicht verwerflich.
Ja.
Der Knackpunkt ist, wie man damit umgeht, wie man mit den Leuten umgeht. Und ich glaube, dass wir da im Bereich der internen Kommunikation auch noch einiges verbessern können.
Ja. Und jetzt geht es um die Geldgeschichte, die du gesagt hattest.
Ja, die sorgt eben auch für ein Geschmäckle. Als Schiedsrichter gibt es, was ich richtig finde, einen Schritt zur Professionalisierung, ein jährliches Grundgehalt, was von den Einsätzen unabhängig ist. Ja, die Top-Leute bekommen, glaube ich, inzwischen 80.000 Euro, die FIFA-Schiedsrichter. Jährlich erstmal als Grundstock und dann die Einsatzhonorare drauf. Ja. Einfach damit man sieht, okay, das Gap zu den gut bezahlten Spielern und Trainern ist geschlossen worden. Die haben einen sehr verantwortungsvollen, schwierigen Job. Jetzt gibt es auch noch ein jährliches zusätzliches Grundgehalt für VAR. Das sind 6.000 Euro, ist jetzt kein Riesenbetrag, aber den kriegt jeder VAR, ob er einen Einsatz oder 20 VAR-Einsätze in der Saison hatte. So, und da kommt es natürlich dann intern auch zum Grummeln, zu Unruhe, weil sie sagen, okay, jetzt sind 5 Leute weggenommen, die kriegen die 6.000 Euro nicht, die haben die Chance nicht durch Doppeleinsätze in Köln, Freitag 2. Liga, Samstag 1. Liga, nochmal 2 Einsatzhonorare zu bekommen. So, und dann summiert sich das so ein bisschen auf und dann wird natürlich geguckt, ah, da gibt es Top-Leute, die sind vielleicht nur 2-3 Mal im Jahr da, kriegen aber die 6.000 Euro und andere sind 20 Mal da, kriegen auch die 6.000 Euro. Okay. Es hat einfach so ein bisschen
also da kommt Geschmäckle. Unruhe. Wie kann man das verhindern oder verbessern?
Durch verbesserte Kommunikation, also dass man mit den Leuten offener spricht vielleicht, intensiver spricht und die Argumente, warum etwas so passiert, dann eben auch rüberbringen.
Deswegen habe ich auch gesagt, unnötig, weil Aitekin ist dabei, der von der Liste verschwunden ist, kein VAR mehr ist. Und das ist allzu verständlich, der hat das sogar auch schon öfter geäußert, er sagt, er sieht sich nicht in dieser Rolle und das ist auch ein Kernproblem. Schiedsrichter auf dem Platz und VAR im Keller sind 2 verschiedene Jobs.
Aber
wenn einer auf dem Platz gut ist, muss er nicht im Keller gut sein und andersrum.
Aber warum pfeift dann so ein guter Mann wie Aitekin, ich meine, ich hätte es nicht werfen dürfen, aber warum pfeift er dann Bayreuth und was war das, 3. Liga oder was? Ne?
Gegen 60.
Ja. Bayreuth 60.
Das wird auch mit den Schiedsrichtern abgesprochen, das ist so ein bisschen auch eine Belastungssteuerung, jeder Schiedsrichter braucht auch vielleicht mal eine Pause von der Bundesliga und das ist, also wir machen es nicht so und sagen, Dennis Aitekin 3. Liga zur Strafe.
Aber Belastungssteuerung, sondern, ich meine, in England machen die Schiedsrichter 30 in der Saison.
Ja,
hier nur 17.
Gut, dann liegt es vielleicht daran, dass wir mit den Schiedsrichtern mehr sprechen und genau in die Schiedsrichter reinhören. Und wenn einer zum Beispiel Donnerstag vom internationalen Spiel weg
also zurückkommt. Das ist dann eine Besprechungssteuerung, keine Belastungssteuerung.
Nenn es, wie du magst. Es ist letztendlich nur das Thema Kommunikation. Wenn wir Spiele ansetzen, dann sprechen wir auch mit den Schiedsrichtern, wie sie drauf sind. Wir sehen es auch an den Leistungsergebnissen, ob vielleicht möglicherweise ein Leck da ist, mental irgendwo. Wir sprechen mit den Schiedsrichtern und entscheiden dann, welche Spiele geleitet werden von den Schiedsrichtern. Genau.
Wir müssen noch zu einer Szene kommen, die ich unbedingt noch besprechen haben
möchte. Darf ich eine Frage stellen? Warum pfeift denn Dennis Aitekin als, glaube ich, von allen akzeptierter bester Schiedsrichter, mit vielleicht Brüch noch, warum pfeift nicht einer von den beiden grundsätzlich das Topspiel des Spieltags? Und dann kann er sich auch seine Belastung gut steuern, immer ein Spiel, vielleicht noch ein internationales.
Ja, aber,
da muss ich ganz kurz konkret reingehen, weil die Frage haben wir mit Lutz diskutiert und dann hat er die internationalen Einsätze genannt. Und jetzt muss ich Michael unterstützen. Aitekin hat international aufgehört und Brich hat international aufgehört. Ja, aber jetzt noch zusätzliches Argument zu sagen, die sind in der Bundesliga, da ist aus meiner Sicht, müsste diese 18er-Grenze fallen und setzt die doch 25 Mal wenigstens ein in der Bundesliga. Ja? Ja. Also aus meiner Sicht gibt es da jetzt keine großen Argumente mehr dagegen, weil sie unter der Woche nicht unterwegs sind. Ich weiß nicht, ob es diese Saison vorhabt.
Also mit anderen Worten, konkrete Frage, 18er Einsätze sind zu wenig. Wir brauchen für die
Top. Natürlich wünscht sich jeder, ja gut, wir haben 24 Schiedsrichter, 6 sind im Moment nicht einsetzbar, 3 sind in Katar, jetzt haben wir auch keine Spiele mehr, 3 sind verletzt, aber auch wir haben 18 Schiedsrichter, die anderen Schiedsrichter, die brauchen auch Praxis. Klar, ich verstehe das Argument mit den Top-Spielen, aber wenn man mal richtig reinguckt.
Ja, oder die kritischen Spiele. Ne? Es gibt ja auch andere Spiele, wo man weiß, das ist von der Paarung vielleicht nicht das Top-Spiel des Tages, aber da droht Ärger.
Ja, aber das haben wir wirklich auch im Blick. Ja. Das haben wir schon im Blick. Also wenn man genau.
Aber
andererseits muss man auch eins sagen, das Handicap beim Ansetzen, das ist eine echt schwierige Geschichte. Insbesondere auch jetzt in den letzten 3 Jahren mit Corona. Wir haben Schiedsrichter, die setzen wir an. Wir haben gestern einen Schiedsrichter für heute oder vorgestern für heute in der 2. Liga bei einem wichtigen Spiel. Positiver Test müssen wir kurzfristig umbesetzen. Der Spieltag läuft, da ist dann letztendlich die Auswahl der Personen.
Aber auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass die Spieler, also Kimmich und Bellingham spielen auch mehr als die anderen in der Mannschaft. Also von daher muss das und bei
Rudi, Schiedsrichtern ja auch sein. Bei aller berechtigten Kritik muss man jetzt auch noch mal kurz einen positiven Aspekt zu diesen Ansetzungen sagen. Gerade an diesem Spieltag siehst du den Gedanken dahinter. Jetzt war viel Kritik, viele Fehler zuletzt. Jetzt haben Sie Jablonski am Freitagabend bei Gladbach gegen Dortmund, übrigens einer der aufkommenden Top-Talente, der war jetzt letzte Saison bei uns im Notenschnitt und ich meine, über eine ganze Saison, über jede Einzelnote lässt sich streiten, hat das eine Aussagekraft, der Beste, ist jetzt auch FIFA-Schiedsrichter, der macht einen guten Job am Freitag von allen, ja, gut bewertet, gute Kommunikation kommt an und den Spieltag Schluss heute Union gegen Freiburg, was ein Topspiel ist, wo es zur Sache gehen wird, pfeift Aitekin. Also da sieht man dann schon die Strategie dahinter, zwei Top-Leute, die in Top-Form sind, anfangen zu lassen und den Schluss, um so ein bisschen irgendwie Ruhe reinzukriegen.
Top-Leute ist das Stichwort. Nächstes Stichwort, Altersgrenze. Ich habe gehört von Felix Brüch, er hat gesagt, ich muss mich mit Lutz Michael Fröhlich in Verbindung setzen und in Benehmen setzen. Und jetzt heißt es auf der anderen Seite, er kann es selber entscheiden, ob er weitermacht. Jenseits der 47, ihr pulverisiert die Altersgrenze, richtig?
Schon, ja. Also Altersgrenze, okay. Wir haben über Jahre hinweg immer 47 als Orientierungswert gehabt, sowohl für die Kaderplanung. Wir brauchen ja auch Leute, die neu nachkommen. Ja, ich sage mal, Sven Jablonski, wenn der jetzt nicht irgendwann mal in die Bundesliga gekommen wäre, wäre er jetzt nicht so ein erfahrener und guter Schiedsrichter schon in so jungen Jahren. Ja? Also wir haben diesen Orientierungswert, der ist, also auch ich hatte mich damals, als ich aufgehört habe, das ist irgendwie so, ja, so eine empfundene, selbstempfundene Grenze, sagst, okay, bin bis 47 gekommen, wunderbar, damals gab es noch keine Anschlussjobs, zum Beispiel als Videoassistent, ich bin dann in die Entwicklungsarbeit reingegangen, Coaching für Schiedsrichter, Beobachtungswesen, heute gibt es andere Möglichkeiten, aber dennoch wollen wir das, was auf dem Platz läuft, letztendlich jetzt nicht begrenzen auf 47, sondern sagen, okay, wenn einer das packt und dann soll er auch und wenn länger
dann,
pfeifen.
Wenn dann Manuel Gräfe in 3 Tagen recht bekommt, darf er auch wieder pfeifen. Das ist ja schon 49, ne?
Ja, gut. Also das ist jetzt eine Sache. Also
es gibt da eine Klage, die ist anhänglich wegen Altersdiskriminierung. Das will ich nochmal erklären, warum. Eine Klage läuft.
Aber die betrifft ihn ja nicht mehr, das hat er ja damals auch gesagt.
Ja,
die betrifft
klar,
ja nicht seinen eigenen Fall. Und jetzt wird sie unabhängig von diesem Prozess, wird sie ja jetzt schon ausgesetzt, weil sie auch nie festgeschrieben war per Gesetz, richtig?
Genau, richtig, so ist es. Genau,
Aber Manuel Gräfe könnte doch zum Beispiel ein sehr guter Videoschiedsrichter werden.
Könnte.
Würden Sie ihm da den Weg ebnen oder ist da zu viel verbrannte Erde? Ich meine, gestern gab es ja wieder
ein bisschen Feuer. Also erstmal auch, wir haben im Schiedsrichterwesen, das sieht jeder so, wie das Schiedsrichterwesen sich so in den letzten Jahren entwickelt hat. Das wäre nochmal eine richtige Challenge für die Zukunft, versuchen das irgendwie wieder so ein bisschen zusammenzufügen, alles, was da passiert ist. Auch Bernd Heinemann ist irgendwann mal als Schiedsrichter raus, und Markus Merck ist als Schiedsrichter raus, und Thorsten Kinnhöfer auch. Das sind alles Leute, die auch ein Knut Kircher, der ja noch bei uns als Beobachter aktiv ist. Aber irgendwo wäre das mal etwas, wo man mal rangehen soll, da die Leute mal wieder mitzunehmen, alle mit an einen Tisch zu holen, dass man einfach atmosphärisch besser dasteht im Schiedsrichterwesen. Ja. Die Atmosphäre im Schiedsrichterwesen ist, muss man sagen, über die Jahrzehnte jetzt eigentlich schon verbesserungsbedürftig.
Und ich könnte mir auch gut vorstellen, das wird eine richtige Männerfreundschaft. Kollege Drees und Gräfe. Der eine wirft dem anderen vor, du fährst in Urlaub, wenn eigentlich der Baum brennt. Und also die mögen sich nicht wirklich. Das wird spannend, die zwei. Und dann in einem Keller, stelle ich mir gut vor. Vielleicht sollte man die in ein Team tun, das hilft ja manchmal auch. Aber er selber macht das ja nicht mehr, Herr Drees, ne?
Also wir arbeiten dran.
Ja, fast ein schönes Schlusswort. Und trotzdem müssen wir sagen, da fragten wir doch mal den Schiri-Boss.
Da fragen wir doch mal den Schiri. Wurde präsentiert von Das Örtliche. Ohne Ö fehlt dir was.
Und nochmal eine ordentliche applausreiche Einheit für Lutz Michael Fröhlich. Gleich gehen wir nach Berlin. Und zwar zur Jahreshauptversammlung von Hertha BSC. Dort haben wir natürlich auch noch unseren Kollegen vor Ort. Und wir wollen natürlich von Michael Preetz wissen, wie geht es eigentlich Jürgen Klinsmann oder beziehungsweise dem Verhältnis zwischen den beiden? Das Ganze gibt es gleich nach der Werbung. Und Sie können auch wieder noch was gewinnen, nämlich natürlich die 75.000 Euro Weihnachtsgeld von Sport 1. Bis gleich. Zurück im Hilton Airport Hotel am Münchner Flughafen mit Heiko von Adel und Benz. Die nächste Runde ist eingeläutet beim Doppelpass und Ja, der Zufall will's, dass heute die Jahreshauptversammlung bei Hertha BSC stattfindet. Das ist noch ein Thema bei uns gleich, aber diese Schulden und wenig Punkte, das ist seit Jahren üblich bei Hertha. Auch ein kleines Problem. Letzte Saison, dank Relegation, Sie erinnern sich, wurde die Klasse dann gehalten, dank Felix Magath. Von 2003 bis 2021 war Michael Preetz in der sportlichen Führung tätig. Und trotz so langer Zeit haben Sie ihn einfach vom Hof gejagt. So schaut's aus. Norman Solider.
Als Spieler war und ist Michael Preetz eine Berliner Legende. Rekordtorschütze der Hertha, 1999 Rekordtorschütze der ganzen Bundesliga. Ein Knipser, wie ihn die Hauptstadt noch nie erlebt hat. Hätte er damals mit dem Fußball komplett aufgehört, man würde ihn noch heute mit der Sänfte durchs Brandenburger Tor tragen. So schaut's aus. Dass Michael Preetz heute nicht Berliner Ehrenbürger ist, hat mit seiner Tätigkeit als Hertha-Manager zu tun. Seine Bilanz? Viel Mittelmaß, zwei Aufstiege, aber auch zwei Abstiege. Da kamen ihm selber die Tränen.
14 Jahre in diesem Verein und das geht mir schon lange.
Verständlich, denn unter Preetz war die Hertha weiter weg vom Big City Club als Gianni Infantino von einer weißen Weste. So schaut's aus. Michael Preetz hat schon in der guten alten Zeit Tore geschossen. Das erste 1986, das letzte 2003. Ein Torjäger, der sich nicht die Butter vom Brot nehmen ließ. Als Manager war es dann etwas anders.
Der junge Mann wollte, glaube ich, mal einmal im Leben ins Fernsehen kommen.
Hat er geschafft.
Habt ihr gesehen? Kam nett nach vorne, trinkt dem Preetz das Wasser aus und geht nach Hause. Sensationell.
So schaut's aus. Als Lars Windhorst bzw. sein Geld nach Berlin kam, ergab sich für Preetz doch noch die Chance, aus dem Hertha-Trabi ein richtiges Auto zu machen. Leider erwies sich der verpflichtete Strahlemann als Blendgranate, die Corona-Krise als Bremser und das bescheidene Investment in Höhe von 374 Millionen als definitiv zu klein. Geld schießt überall Tore, nur nicht in Berlin. So schaut's aus. 2021 endete die Ära Preetz bei der Hertha nach genau 25 Jahren. Doch eine neue Ära war angeblich schon eingeleitet.
Wir gehen fest davon aus, dass wir hier in jedem Fall weit über 10 Jahre engagiert bleiben. Das kann auch 20, 30 Jahre sein.
Mensch, wie schnell doch manchmal die Zeit vergeht. Windhorst möchte seine Anteile nämlich schon wieder verkaufen. Wahrscheinlich, weil es dann doch ein bisschen zu viel Fluktuation gegeben hat und ein bisschen zu wenig Erfolg.
5 Trainer in 2 Jahren nochmal ist zu viel. Da wirst du nie sportlichen Erfolg haben.
Völlig richtig. Unter Bobic sind es übrigens jetzt 4 Trainer in 1,5 Jahren. Und die Hertha steht trotz des Sieges gegen Köln so schlecht da wie in der Abstiegssaison vor 13 Jahren. Felix Magath kann also bald den Feuerwehrhelm packen und die Hertha wieder retten. Michael Preetz wurde oft zum Sündenbock des Hertha-Stillstands gemacht. Doch seit er weg ist, hat sich die mittelmäßige Hertha zu einem Abstiegskandidaten entwickelt. So schaut's aus.
Ja, und die Mannschaft, die es heute gibt, ist tatsächlich schlechter als das, was du damals dahingestellt hast. Nochmal kurz zu Lars Windhorst. Ich meine, dass er ein Flunkerer ist, wissen wir seit ein paar Jahren schon. Aber damit in 20 Jahren hat er auch falsch gelegen. Ne?
Ja, ganz offensichtlich ist die Aktualität so, dass diese Zusammenarbeit ja ohnehin nur noch auf dem Papier besteht und darauf wartet, dass sie beendet wird. Ja.
Du kannst nicht zufrieden sein, so wie du in der Öffentlichkeit dastehst. Und wenn ich mir dann vorstelle, dass 2019 Jürgen Klinsmann, der ja 76 Tage mal gerade da war, und auch da verbrannte Erde hinterlassen hat, übrigens bei allen seinen Stationen, das nur nebenbei. Aber da hat er gesagt, Preetz ist die größte Pfeife unter der Sonne. Na, herzlichen Glückwunsch. Wie geht's so unter der Sonne als Pfeife?
Oh ja, das ist der zweite gute Einstieg heute.
Ja, was sagst du
heute
dazu?
Heute Vormittag, ja, ich bin ja auch heute hier, um ein paar Sachen vielleicht einzuordnen. Ich will eins vielleicht mal vorneweg sagen. Das ist in dem Beitrag herausgekommen. Ich kann sprechen für die Zeit bis zu meiner Freistellung im Januar 2021 und nicht für die letzten jetzt dann beinahe 2 Jahre. Ich glaube, wir müssen einen großen Schritt einmal zurückgehen ins Jahr 2019. Weil ich glaube, dass man die Dinge ja nur, ich sag mal, in dem Kontext bewerten kann, in dem sie entschieden wurden. Und 2019 hatten wir eine Situation im Verein, wir kamen aus einer ersten strategischen Partnerschaft mit Tenor, mit KKA, die sehr, sehr erfolgreich gelaufen ist und die für mich heute noch quasi als Blaupause dient zu, wie ein Verein und ein Unternehmen zusammenarbeiten können vor dem Hintergrund von 50+1 und beide gegenseitig von dieser Partnerschaft profitieren. Mhm. Mit diesem Wissen haben wir die Anteile von KKA zurückgekauft und sind auf die Suche gegangen nach einem Investor, um in Jahren der Stabilität, es kam vielleicht ein bisschen zu kurz in den Jahren, wir waren 2019 ein etablierter Bundesligist, der zu keiner Zeit was mit dem Abstieg zu tun hatte und zweimal sich international qualifiziert hatte.
Corona schlug zu?
Das kam später. Mhm. 2019, als wir die Entscheidung getroffen haben für einen Investor. Und wir haben dann die Investmentgruppe rund um Lars Windhorst an Bord geholt. Und dann ist in der Tat eine Dynamik eingetreten, die im Übrigen auch darin mündete, dass Lars Windhorst die Entscheidung getroffen hat, Jürgen Klinsmann als seinen Berater an die Seite zu nehmen und ihn in den Aufsichtsrat des Clubs zu entsenden. Und,
hat er das eigentlich mit dir besprochen vorher?
Das hat Lars Windhorst nicht nur mit mir nicht besprochen, sondern das hat er mit keinem im Verein besprochen. Und ich glaube, ich kann auch eins sagen zu meinem Zeitraum. Ich glaube, das gilt auch für die Kollegen, die jetzt verantwortlich sind, das Hauptproblem, woran die Zusammenarbeit zwischen Windhorst und Hertha gescheitert ist, ein kommunikatives Problem. Das hat von Anfang an nicht funktioniert. Aber an Jürgen hat es sich natürlich entzündet, denn er wurde ohne das Wissen des Clubs, des Präsidenten, der Gremien und auch der Geschäftsführung, Ingo Schiller und mich, in den Verein geholt als Berater, als sportlicher Berater und in den Aufsichtsrat entsandt. Und das, was ich gemacht habe, ist dann im Spätherbst 2019, als er nun schon auch einmal da war. Mhm. Ja, und natürlich auch, wie wir ihn kennen, sich auch eingebracht hat, auf die unterschiedlichste Art und Weise, habe ich ihn zum Trainer gemacht in einer Phase, wo wir mit Ante Čović eine Trainerentscheidung getroffen haben, die nicht funktioniert hat, ja? die einfach nicht aufgegangen ist. Und ich habe ihn gebeten, die ganze Geschichte zu übernehmen bis zum Saisonende, um in Ruhe dann einen Trainer für die neue Saison zu holen. Das ist die Kurzform.
War das jetzt im Nachhinein, du hast ja gesagt, du hättest reflektiert und analysiert, auch deine Situation, war das einer der deiner größten Fehler, Klinsmann zum Trainer zu machen?
Ich kann das nicht mit Ja oder Nein beantworten, sondern ich möchte das nochmal ein bisschen erläutern. Ich glaube, dass du eine Situation haben musst, wenn du über so viel Geld dann am Ende auch miteinander sprichst und dich vereinbarst, dann muss eine stabile Kommunikation möglich sein über die Ziele, auch über die Form des Investments. Und das war ein Hauptproblem.
Das Geld ist weg.
Ja, und die
374 Millionen, ich müsste es noch mal kurz sagen, falls ihr das
die Verpflichtung, nicht vorstellen kann. Die Verpflichtung von Jürgen führte dazu, durch Windhorst unabgestimmt, dass er im Verein war. Und ich glaube, ich habe in den Jahren vorher, ich habe das auch schon an der einen oder anderen Stelle mal gesagt, ich hatte immer mal wieder Kontakt zu Jürgen, wir haben immer mal wieder darüber gesprochen, ob er sich grundsätzlich vorstellen kann, eines Tages in einer Konstellation. Entschuldigung,
wenn wir dazwischen gehen, aber du redest mit jemandem, der dich Pfeife nennt?
Nein, wir reden über die Jahre zuvor.
Ach, davor?
Die zeitliche
Einordnung. Vor der Pfeife. Okay.
Ja, vor der,
okay.
Davor.
Ja.
So, und das, was schließlich passiert ist in diesem Moment, als er Trainer war, ist, dass der sportliche Erfolg so leidlich war, der Griff nach der Machtfülle im Verein relativ ausgeprägt war, die wollte ihm keiner geben. Mhm. Und das mündete dann Anfang des Jahres 2020 in, ich finde, einer der unverantwortlichsten Aktionen, die die Bundesliga wahrscheinlich je erlebt hat, indem er einfach seine Tasche genommen hat und vom Hof geritten ist. Ja. In einer Situation alle und alles zurückgelassen hat, der Verantwortung getragen hat, im Übrigen für die Mannschaft. Und das war natürlich dann, eine Situation, die wir handeln mussten im Verein und
gut,
die
gesagt,
allen geschadet hat.
Da hat er gesagt, das würde er jetzt im Nachhinein bedauern, dass er das so gemacht hat. Aber vorher hat er ja auch Tagebücher geschrieben und sowas alles und war im Prinzip ja das Flüsterrohr für Windhorst.
Die Tagebücher hat er wohl möglicherweise die ganze Zeit geschrieben, aber auch unter unsere Kenntnis, die hat er ja dann später mal veröffentlicht. Das ist auch auf der zeitlichen Schiene
Jetzt kommen wir endlich zur Pfeife. Was machst du mit so einem, also ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen.
Ja, also dass es da keine Kommunikation gibt zwischen ihm und mir, ich glaube, das ist klar. Seit dem Tag, als er dann Hertha BSC den Rücken gekehrt hat und übrigens auch, das muss man ja auch sagen, es hat ja auch dazu geführt, dass Lars Windhorst die Zusammenarbeit mit ihm gelöst hat. Wir haben keinen Kontakt, Jürgen und ich.
Ist das deine größte Enttäuschung in diesem Job, den du da erlebt hast?
Ja, ich habe das an einer anderen Stelle ja schon mal gesagt. Ja. Ich sag mal, also das, was ich nicht antizipiert habe und ich würde auch heute noch sagen, nicht antizipieren konnte aus meiner Sicht, ist, dass jemand Verantwortung übernimmt in einem Bundesliga-Verein und von heute auf morgen und über Nacht den Battle hinschmeißt und sich abwendet und weggeht.
Ja. Nun ist das Geld weg, nochmal, diese 374 Millionen von Windhorst. Windhorst will seine Anteile, diese 64,7, glaube ich, hat er noch von der KAG, die will er auch loswerden. Die will natürlich keiner kaufen. Wer kauft sowas schon bei so einem Club, der im Moment möglicherweise keine Lizenz bekommt, wenn er absteigt? Ist das auch noch eine Gefahr?
Nochmal, ich kann bis Januar 21 kann ich Auskunft geben. Ja. Ich könnte auch sagen, wie die wirtschaftliche Situation war, die war im Januar 21 eine deutlich andere, als sie denn jetzt heute ist. Ja. Und jetzt kommt das, was du eben gesagt hast. Natürlich haben wir einige Investitionsentscheidungen in den Kader getroffen, die man an der einen oder anderen Stelle sicherlich auch diskutieren kann. Natürlich haben wir unmittelbar nach Abschluss auch, ich sag mal, dieses ersten großen Transferfensters Corona-Pandemie gehabt, die gravierende Auswirkungen gehabt haben. Die wirtschaftliche Situation, wenn man den aktuellen Zahlen, die ja gerade veröffentlicht wurden, glauben kann, ist jetzt absolut bedenklich. Ja.
Da kommen wir nochmal hin. Wir fragen ja gleich auch nochmal bei der Jahreshauptversammlung nach, sollen ja 80 Millionen Miese sein. Also das kann ich sogar ausrechnen. Wenn du da in die zweite Liga absteigst mit den Zahlen, dann kriegst du die Lizenz nicht. Das dürfte klar sein. Ja. Aber noch eins zu der Situation. Es gab ja diesen berühmten Begriff Big City Club. Das war sicherlich auch nicht förderlich, aber würdest du jetzt sagen, dass du den Big City Club mit deinen Entscheidungen verhindert hast?
Ja, das wurde mir, es wurde mir immer vorgeworfen in dieser Konstellation, dass ich der Bremser war und ich habe das immer ein bisschen differenziert betrachtet. Ich habe jahrelang unter schwierigsten Bedingungen in Berlin versucht, einen guten Job zu machen, was dazu geführt hat, dass wir uns etabliert haben nach diesen beiden Abstiegen in der Bundesliga und dass wir nicht mehr in Kontakt mit den Abstiegsrängen kamen, was aber in einer Stadt wie Berlin natürlich auch nie genug ist.
Ja.
Das ist sicherlich ein Thema gewesen, aber ich glaube, die aktuelle Entwicklung zeigt, es ist nicht ganz so einfach, die Dinge mal eben über Nacht zu drehen.
Ja, ich finde, Rudi, du hast jetzt oft diese 374 Millionen genannt, ne, die einfach eine gewaltige Summe ist. Wenn Michael Preetz jetzt hier ist, würde mich interessieren, was war denn in diesem Sommer 2019 der Plan und wie viel musste man ja schon abziehen, weil man, glaube ich, KKR zurückzahlen musste und noch Altlasten, um das mal einzuordnen, wie viele wurde durch Kaderpolitik quasi ausgegeben und ist inzwischen weg und wie viel nicht. Also das ist nur zur Einordnung
mal. Also das, was ich mal zur Einordnung sagen kann, ist, dass es zwei unterschiedliche Geschäfte gab. Das erste Geschäft war ja eine Vereinbarung über 224 Millionen, über die wir dann ab dem Sommer 2019 verfügen konnten. Und da gab es natürlich einen Investitionsplan, der auch logischerweise mit den Beteiligten abgestimmt war, der ich sag mal, grob so aussah, dass ca. 100 Millionen Euro in die Schuldentilgung fließen sollten, 100 Millionen in den Kader und der Rest für infrastrukturelle und personelle Entscheidungen. Und entscheidend ist, glaube ich, dass man versteht, dass wir ja dann im Winter 20 mal die größte Investitionsphase hatten. Die wurde getätigt vor dem Hintergrund, dass da eine zweite Tranche über weitere 150 Millionen besprochen wurde. Und in diesem Winter haben wir dann Transfers getätigt, wie die von Mateusz Kunja beispielsweise, von Luka Tussar,
Tussar 25
von,
Millionen,
Krzysztof Piątek und von Santi Askasiba. Ja.
Also das ist ein spannender Einblick und danke erstmal für die ehrlichen Worte. Wir kommen aber gleich auch noch zur Zukunft, wollen aber jetzt uns kurz von Anna Dolok die Neobet-Quote für das Spiel Mainz gegen Frankfurt abholen. So, also schon der Blick auf heute Nachmittag und wir wollen jetzt mal nach Berlin kurz schauen zu Niklas Löwendorf, der steht bei der Jahreshauptversammlung von der Hertha, da sehen wir ihn auch schon. Niklas, wie geht's den 80 Millionen Miesen und wie geht's den Mitgliedern damit bei der Hertha?
Ja, man kann sagen, die Stimmung, der Sieg gestern gegen Köln hat dafür gesorgt, dass die Stimmung hier ein bisschen besser ist. Also es hat das Ganze ein bisschen besänftigt, hat dafür gesorgt, dass die Mitgliederversammlung heute ein bisschen entspannter stattfindet. Aber du hast es angesprochen, dieses Thema Finanzen, diese 79,8 Millionen Euro Verlust, das wird heute thematisiert, das muss begründet werden. Das ist einer der Top-Themen, die heute auf dem Tagesprogramm stehen.
Hat denn der Präsident Kai Bernstein gesagt, es gibt eine wohlige Zukunft? Ich meine, auf der anderen Seite hat ja Freddy Bobic immer wieder gesagt, es werden schwere, schwere Zeiten auf die Hertha zukommen. Was stimmt denn jetzt?
Also es werden schwere, schwere Zeiten finanziell auf den Verein zukommen. Man muss das Ganze ja so ein bisschen vielleicht auch trennen. Also sportlich gibt es eben diese Entwicklung unter Sandro Schwarz. Es geht weiter voran, es ist eine Idee zu erkennen. Aber es hat eben diesen großen Punkt, dass du finanziell immer weiter sparen musst. Du musst Gehälter einsparen. Also du hast diese großen Verluste im vergangenen Geschäftsjahr erwirtschaftet. Die Zukunft wird auf jeden Fall sehr, sehr kompliziert für Freddy Bobic, das kann man sagen.
Und vor allen Dingen für Sandro Schwarz wird es auch nicht einfacher, auch wenn du, wie gesagt, schon betont hast, dass es ja sportlich ein bisschen besser läuft. Aber Freddy Bobic muss auch Transferüberschüsse erwirtschaften, unbedingt wegen der Schulden.
Genau, er muss Transfers erzielen, er muss Geld einnehmen. Man kann sich das ja mal vorstellen. Also in den vergangenen 3 Jahren wurden 211 Millionen Euro Verlust gemacht. Das hat natürlich ganz viel mit Transfers zu tun. Und dieses Geld fehlt einfach. Dazu kam die Corona-Pandemie, die spielt da natürlich auch noch viel mit rein. Die Hertha muss sparen. Man kann sich ja mal den Vergleich herziehen. Also Hertha BSC hat ein Gehaltsvolumen von 97 Millionen Euro gehabt in der vergangenen Saison. Das ist genauso viel wie Eintracht Frankfurt. Eintracht Frankfurt ist damit in die Europa League gekommen, hat sie sogar gewonnen. Und Hertha BSC hat eben den Relegationsplatz erreicht. Also mit dem gleichen Geld wurden deutlich schlechtere Resultate erzielt.
Manchmal schießt eben Geld tatsächlich keine Tore. Vielen Dank, Niklas Löwendorf, für diesen Eindruck. Ich zahle auch gerne ins Schweinchen. Und die Zukunft von Michael Preetz, die wollen wir gleich nach der Werbung wissen. Und dann haben wir auch noch ein Leckerbissen aus dem Frauenfußball für Sie. Das Ganze gleich. Zurück Hotel Kempinski am Münchner Flughafen mit Hajo von Adel und Bent. Im Hilton Hotel haben wir jetzt die letzte Runde im Doppelpass eingeläutet. Und entscheidender ist nur, wir müssen noch eines klar ganz deutlich stellen. 80 Personen sind mehr eingestellt worden, seitdem Freddy Bobic das Sagen hat. Und 40 davon allein im sportlichen Bereich. Dass das Geld kostet, dürfte jedem klar sein, wer arbeitet schon für Hertha umsonst. Kaum jemand und meistens überteuert und zu teuer. Und das bedeutet, dass die Quote, also sprich die Kohle, immer mehr ins Minus rutscht und die Punkte auch nicht mehr werden. Hättest du noch mal Lust auf Hertha?
Ja, das ist das längste Kapitel meines Arbeitslebens, aber es ist abgeschlossen und ich habe das eingangs ja auch gesagt und auch verarbeitet.
Wie sieht die Zukunft aus?
Ja, die Zukunft sieht so aus, dass ich, ich sag mal, fit bin, erholt bin und voller Tatendrang bin und Lust habe auf eine neue Aufgabe und gespannt bin auf das, was die Zukunft bereitet.
Also alle, die einen Manager brauchen, hier sitzt einer und der hat Erfahrung.
Schalke kann da.
Was?
Schalke.
Schalke. Publikum. Ja. Wer eine Idee, er kommt ja aus Düsseldorf, ist so um die Ecke, also von daher. Ne?
Das ging auch. Fortuna anfangen. Das ist Bermuda-Dreieck des deutschen Fußballs. Hamburg, Schalke und Hertha. Willst du nicht reingeraten?
Aber Thomas Reis hat ja auch schon Erfolg sportlich, also das wäre
das stimmt,
ein passendes Ding. Jo ja, wir verfolgen das weiter. Jana, spenden bitte.
Knapp 300 Euro sind zusammengekommen an diesem letzten Bundesliga-Doppelpass und wir sagen vielen Dank an die drei Herren Geb Gutzeit, Rainer Pauli und Daniel Lange. Alexander und der Sohnemann Sebastian Treppenhauer, die German Seahawker, die grüßen Simon, der hat heute Geburtstag. Jawohl, der TSV Natternberg, die Jungalt des FC Hösbach, die Blauen Adler Doppelpass, Köster Aluminium Iserlohn und Grüße gehen raus an Andrew Neidig. Auch der hat heute Geburtstag. Wir haben schon einige Football-Fans hier. Heute feiert die NFL ja Premiere auf deutschem Boden hier in München in der Allianz Arena. Deswegen sind hier schon einige Football-Vibes zu spüren. Dann möchte ich noch sagen, wir biegen jetzt ab, also endgültig in Richtung WM. Und passend dazu haben wir auf Sport1 natürlich auch ein WM-Tippspiel. Unter tippspiel.sport1.de können Sie sich registrieren und gerne mit und gegen uns tippen. Stefan hat ja schon eine ganz schön gute Messlatte gelegt in der Bundesliga. Mal schauen, ob er die auch halten kann beim WM-Tippspiel. Und auch Darts biegt ab auf die heiße Phase der Saison. Auch da geht es Richtung WM und da steht der Grand Slam of Darts an. Den gibt es live zu sehen auf Sport1 heute Nachmittag noch.
Vielen Dank, Jana. Und wir sind durch für heute. Danke in die Runde. Und mit dem Hinweis, heute um 14 Uhr gibt es was ganz Besonderes bei Sport1, nämlich das Frauenfußball-Regional-Spitzenspiel aus Berlin, Victoria Berlin gegen Türkemspor. Unbedingt angucken und dann nächsten Sonntag gibt's wieder einen Doppelpass. Ciao!